Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Florian Adomeit, dem ehemaligen Lead-Portfolio-Manager von OMR, heutiger Co-Founder bei Ember. Wir reden über Pre-Seed, Seed, wie man als Startup Investoren reinholt, über das Thema Unternehmensnachfolge und ultra spannende Folge. Gerade wenn man am Anfang steht und sich Gedanken drüber macht, Unternehmensnachfolge für mich ein ganz neues Thema, ein Thema, mit dem ich mich so noch nie beschäftigt hatte, ist natürlich spannend, weil man eine Firma hat, die erstmal Product Market Fit hat, die Kunden hat, wo schon ganz viel da ist. Wir sprechen sogar drüber, wie man Modelle findet, wo man ohne großes Startkapital in diese Firma reinstarten kann. Banken sehen das natürlich gerne, weil einfach viel schon da ist und weil Trust da ist, dass ein gutes Geschäftsmodell am Start ist. Wie auch in den letzten Folgen, die Folge geht viel zu spät raus. Ich bin dran, die Folgen live zu bringen. Es tut mir wahnsinnig leid für alle Beteiligten. Aber ich schaue, dass ich dran bleibe, die Folgen weiterhin online gehen. Genau, und viel Spaß jetzt mit der Folge mit Florian Adomeit. Ich habe dich oder bin auf dich aufmerksam geworden, weil Noah Leidinger, mit dem du zusammen ein Podcast-Projekt gemacht hast, oder Projekt, es klingt so klein, ihr habt einen sehr erfolgreichen Podcast zusammengeführt und der hat ganz viel von dir geschwärmt und hat gesagt, dass du ein toller Typ bist. Und dann wollte ich unbedingt mal mit dir sprechen und ich freue mich total, dass du hier bist. Möchtest du dich mal vorstellen?
Ja, das ist ja erstmal ganz, ganz lieb von dem Noah. Deshalb an dieser Stelle großes Dankeschön in seine Richtung. Ja, ich bin Florian Adomeit, wie du schon gesagt hast, bin... Ja, wie beschreibe ich mich am besten? Ich habe relativ viele Sachen gemacht. Ich mache Podcasts nebenbei. Allerdings bin ich größtenteils gerade damit beschäftigt, eine eigene Gründung hochzuziehen, die in dem Bereich M&A unterwegs sein wird. Darüber können wir dann hier auch nochmal ein bisschen mehr im Detail sprechen, wahrscheinlich dann später. Ist tatsächlich der allererste Podcast, wo ich zum ersten Mal offiziell darüber sprechen werde, weil wir gerade so ein bisschen loslegen. Stark. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich zweieinhalb Jahre bei OMR gearbeitet. Das ist auch das, was du anspielst, wo ich mit Noah zusammen den Ohne Aktien mit Schwer-Podcast gemacht habe. Unter anderem den Alles Coin Nichts Muss-Podcast gestartet habe, den ich auch immer noch mache. Und mit Noah auch zu Ohne Aktien wird schwer ein Buch geschrieben habe. Außerdem habe ich dann im Rahmen meiner Tätigkeit bei OMR die Venture-Investments und dann auch Aktien-Investments verantwortet. Die Startup-Investitionen, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel Heyflow, Koro etc., da hatte ich dann damals noch so den Hut mit auf, zusammen mit Noah, und habe davor BWL ganz klassisch studiert in Berlin und St. Gallen mit einem ziemlichen Fokus auf Finance und Accounting, also die ganze zahlenlastige BWL, Marketing war nicht so mein Ding, und ja, das so im Groben. Komme ursprünglich aus Berlin. Firma in Hamburg allerdings gegründet, beziehungsweise da auch bei OMR in Hamburg gearbeitet, aber inzwischen wieder in Berlin.
Warum wieder in Berlin? Jetzt musst du einfach sagen, dass Berlin die schönste, tollste Stadt der Welt ist.
Ich muss sagen, und dafür werden mich jetzt ganz viele Leute aus Berlin wahrscheinlich haten, rein vom Stadtbild finde ich, ist Hamburg die schönere Stadt. Allerdings hat Berlin natürlich ein kleines bisschen mehr Charakter und für mich einfach Heimat. Also ich bin hier beziehungsweise im Speckgürtel von Berlin aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann auch in Berlin, wie gesagt, lange studiert und war hier immer sehr, sehr glücklich und bin auch sehr glücklich, wieder hier zu sein. Also es ist schweren Herzens auch aus Hamburg gegangen, war auch eine wunderschöne Stadt, aber es waren dann eher so Heimat, Freunde und halt irgendwie, ja, zurückkommen.
Wie nimmst du die Startup-Kultur in Berlin gerade so wahr im Vergleich jetzt zu Hamburg?
Also ich muss sagen, in Hamburg gibt es auch viele spannende Companies, nur das Traurige ist, und das war damals auch so ein kleiner Running Gag bei OMR bei uns, dass wir aus Hamburg alle 5 Sekunden nach Berlin gegurkt sind und dann Hamburger Gründer dort auch getroffen haben. Also obwohl man dann vielleicht in Hamburg Büros 2 Straßen auseinander hatte, ist man sich mehr in Berlin über den Weg gelaufen als in Hamburg. Also dementsprechend ist schon ganz klar das Zentrum in Deutschland für Startups. Ist aber natürlich auch nicht nur positiv, würde ich sagen, sondern es gibt natürlich also auch jeder, der auch irgendwie so halbwegs sich Gründer auf die Fahne schreibt oder was weiß ich, oder einfach eigentlich gerne auf Networking-Events rumhängt. Davon hast du natürlich auch viele Leute, aber muss man schon sagen, dass die Startup-Kultur hier in Berlin schon eigentlich 1A ist.
Ja, aber was ich ja vor allem spannend finde, ist, es gibt quasi diese Public-Networking-Events, wo dann doch am Ende relativ viel Sales und so weiter am Start ist, und dann gibt es halt so geschlossene Events, wo Berlin einfach wahnsinnig stark unterwegs ist. Also so, es gibt einfach wahnsinnig schöne Veranstaltungen in Berlin, würde ich sagen. Ja. Cool, schön dich in Berlin zu haben. Herzlich willkommen, willkommen zurück.
Danke.
Tolle Stadt. Genau, okay. Jetzt hast du aus deiner Erfahrung bei OMR heraus ja schon einen relativ tiefen Einblick in den Prozess bekommen, wie sich Startups gründen, wie Startups entstehen, vor allem wie das auch finanziell läuft, was ja auf jeden Fall ein Engpass ist für viele Startup-Unternehmen. Was waren denn da bei OMR erstmal so deine Einblicke? Also was war das, was du da mitbekommen hast? Wie lief das typischerweise so ab?
Also ich war beeindruckt davon, wie hands-on denn die ganze Nummer tatsächlich doch ist und wie gründerfreundlich tatsächlich auch Investorengelder bereitgestellt werden. Also ich bin mehr oder weniger direkt nach dem Studium zu OMR gekommen und im Studium hast du halt irgendwie ganz, ganz komplizierte Finance-Modelle, die du da irgendwie rechnest und du weißt, wie theoretisch Venture Funding funktioniert und so weiter. Aber praktisch, also gerade bei OMR haben wir ja nicht die ganz, ganz späten Runden häufig gemacht, sondern wir waren relativ early dabei. Schon irgendwie, wo eine gewisse Traction da war, aber jetzt nicht irgendwie super late stage. Da gab es auch ein, zwei Ausnahmen, aber so ganz grundsätzlich. Und da war es halt tatsächlich einfach so, dass viel übers Netzwerk gelaufen ist. Also nicht von wegen in irgendwie einer Form, hier ist eine E-Mail-Adresse und melde sich, wer will, mit irgendwie einem Pitch-Deck, sondern eigentlich lief es immer so, dass irgendein Gründer, den du schon kanntest oder irgendein Investor, den du schon kanntest, der hat gesagt, ey, ich habe hier gerade den nächsten heißen Scheiß ausgegraben, die Jungs sind total klasse, ich würde euch die gerne vorstellen, sprecht doch mal bitte miteinander. Und dann hast du im Endeffekt ein Gespräch gehabt, wo du den Gründer oder die Gründerin mal 60 Minuten mit Fragen gelöchert hast und versucht hast, das Geschäftsmodell zu verstehen, bist dann noch einen Tag in dich gegangen und hast dann im Grunde genommen auf Basis dessen ein Angel-Ticket committed, was dann natürlich kleine Größen sind und wir reden jetzt nicht über die ganz, ganz großen Summen. Aber da war ich dann halt schon begeistert mit, wie wenig in Anführungszeichen man dann als Gründer dann doch relativ schnell signifikante Summen zusammenbekommen konnte. Ich rede jetzt nicht von 10 Millionen oder sowas, aber ja, wenn du jetzt halt gerade frisch warst und irgendwie als Typ irgendwas vorweisen konntest, dass man dir halt glauben konnte, hey, du bist in der Lage, auf eine Idee auch zu exekuten, dass du dann doch relativ schnell durch viele kleine Tickets eine stattliche Summe zusammenbekommen hast, wo du mal anfangen kannst, ein Produkt zu bauen oder ja, vielleicht halt noch schon ein Produkt gebaut hast, aber dann weiter skalieren kannst.
Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, Investoren sind wie Lemminge. Also man muss quasi den ersten finden und dann laufen die anderen hinterher. Und jetzt hast du auch quasi erzählt, das war quasi dann so, dass ein Business Angel auf euch zugekommen ist, wo quasi schon Kontakt bestand mit einem erfolgreichen Investor, der gesagt hat, guckt euch die mal an, die sind gut, die Jungs. Ich glaube, die Schwierigkeit ist ja, den ersten Business Angel dazu zu bekommen, dir eine Chance zu geben, dass er sich mal mit dir auf den Lunch trifft, auf einen Kaffee trifft oder sich per Videokonferenz reinschaltet, wo man mal die Chance hat zu pitchen. Wo siehst du da den perfekten Ort, um sich als Startup zu platzieren?
Ich glaube, es ist weniger ein Ort als ein... Also ich glaube, du musst einfach Menschen finden, die gleiche Vision wie du teilst. Also angenommen, du siehst jetzt gerade ein Startup, du kannst Gründerszene lesen oder du kannst irgendwie auf den bekannten Medien halt, kriegst du ja mit, wenn jemand gerade Geld geraced hat oder was weiß ich. Und dann kannst du dich halt mit den Businessmodellen auseinandersetzen und halt mit den Gründern auseinandersetzen und dann stellst du vielleicht fest, boah, die Nase finde ich super spannend. Das ist irgendwie krass, was die Person gemacht hat, weil sie entweder super jung oder super early sehr viel Geld eingesammelt hat oder generell du von der Geschäftsidee überzeugt bist und so weiter. Und dann würde ich einfach Kontakt mit den Leuten suchen, also noch gar nicht an die Investorenbasis rangehen und halt einfach mal gucken, hey, kann ich die supporten an einer Stelle? Also vielleicht gar nicht mal so die erste eigene Gründung zu fokussieren, sondern halt zu sagen, hey, ich arbeite mal 3 Monate für jemanden oder 6 Monate für jemanden, um da einfach einen Fuß in die Tür zu bekommen und zu verstehen, wie diese Leute ticken und denen über die Schulter zu blicken, wie die es überhaupt gemacht haben. Und wenn du die von dir überzeugt bekommst, dann ist im Grunde genommen, glaube ich, der Schritt relativ einfach, weil dann wird die Person bei den Investoren, bei denen sie geraced hat, wiederum ein gutes Wert für dich einlegen. Und so kommst du dann an den ersten Business Angel hin und dann quasi dieses Lemminge, das klingt jetzt so blöd, so aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, ich habe den Begriff irgendwann mal von Roman Kirsch geklaut, der das in irgendeinem Interview vor 10 Jahren gesagt hat. Aber im Grunde genommen, was ich damit meine, ist halt, wenn du einen hast, der dir vertraut, dann reicht das meistens als Trust-Signal bei anderen Business Angels, da dann halt irgendwie den Stein ins Rollen zu bekommen. Aber genauso würde ich es machen. Also im Grunde genommen, wenn du auch überlegst, wie war mein Weg, wie bin ich überhaupt zu OMR gekommen? Das war ich habe mich nirgendwo beworben oder so, sondern ich habe damals extrem viel den Doppelgänger Tech Talk Podcast gehört und falls Pip hier zuhört, ich höre ihn natürlich immer noch ganz fleißig, aber im Grunde genommen war ich da halt irgendwie Fanboy der ersten Stunde. Dann kam dieser große Clubhouse-Hype, ich weiß nicht, ob du an den noch erinnern kannst. Und dann war ich halt einfach sehr, sehr früh dabei, mit Pip sehr viel über Aktien zu diskutieren. Und wo Philipp dann auf einmal einen Nachfolger für Ohne Aktien schwer gesucht hat, war der Erste, den er gefragt hat, Pip, Und der hat gesagt, es gibt diese Nervensäge auf Clubhouse, mit dem solltest du dich mal unterhalten. Und im Endeffekt, also wie gesagt, ich bin nie auf die Idee gekommen, mich bei OMR zu bewerben oder was weiß ich, aber dadurch kam quasi über den Kontakt von Pip, den ich auch eigentlich nur durch Clubhouse kannte, kam dann der Kontakt zu Philipp und so wurde nun ein Schuh draus. Und ich glaube, nach solchen Gelegenheiten würde ich einfach versuchen, systematisch zu suchen.
Spannend. Ja, es ist irgendwie ein schönes Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass oft, wenn einen Leute mögen, wenn einem Leute vertrauen und so weiter, dann haben die von sich aus intrinsisch manchmal das Bedürfnis zu helfen und zu sagen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch Gründer untereinander. Also es gibt natürlich auch ein paar Charaktere, die halt sagen, boah, das ist Herrschaftswissen so und ich will das mit niemandem teilen. Aber im Grunde genommen ist doch jeder Gründer daran interessiert, sich auch auszutauschen. Mit welchen Investoren. Also ich kenne das auch so häufig, wenn Gründer, die ich kannte, die haben mich dann angerufen und haben gesagt, du, ich habe hier gerade einen Termsheet von XYZ auf dem Tisch und ich habe noch einen Termsheet von dem anderen VC auf dem Tisch und ich weiß nicht, wen ich nehmen soll, aber du kennst doch den und den Gründer und ich habe gesehen, der hat den gleichen Partner, der mir jetzt einen Termsheet vorgelegt hat. Kannst du mich mal mit dem verbinden, weil ich würde gerne mal mich austauschen und so, hey, wie sind die drauf? Kann man mit denen irgendwie zusammen ein Business aufbauen oder ist das eher, boah, sollte man die Finger von lassen? Und ich glaube, dieser Informationsaustausch ist super wichtig und den würde ich halt einfach versuchen, systematisch zu kanalisieren.
Hast du Beispiele für systematisch kanalisieren? Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber da wirklich quasi sich über LinkedIn dann anzugucken, wer hat mit wem jetzt wirklich zu tun und da diese Brücke zu schlagen?
Ja, also ich würde nicht komplett aufs Endziel abstimmen oder abzielen. Also dass du jetzt im Endeffekt sagst, boah, ich will eigentlich an diesen Investor rankommen. Ich habe gesehen, der hat da investiert und deshalb gehe ich an den Gründer ran. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, was ich halt wirklich einfach machen würde, ist zu sagen, hey, wo hast du generelles Interesse? Das bringt jetzt natürlich nichts bei einem Wettbewerber. Also wenn du zum Beispiel eine Startup-Idee hast und jetzt sagst, hey, die machen sowas Ähnliches, ich arbeite da jetzt 6 Monate, kopiere alles, was die machen und dann kann ich da auf der Basis irgendwie was Besseres raisen. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde halt wirklich einfach schauen, was die Cases sind, die dich interessieren. Wo kannst du auch am meisten lernen? Und dann halt gucken, wie du Zugang zu diesen Personen finden kannst. Das kann halt bedeuten, dass du auf Startup-Events gehst und die Leute einfach mal anquatscht. Das kann bedeuten, dass du vielleicht vorab, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel besonders gut im Copywriting bist oder was weiß ich und sagst, hey du, ich habe eure Landingpage gesehen, ich habe deine Idee, hier wäre eine bessere Tagline, maybe, und damit quasi die Aufmerksamkeit gewinnen von den Leuten, kann dann so erstmal Arbeit for free machen, kann spannend sein. Oder halt einfach dahin gehen, wo die Leute sind. Also wenn du siehst, dass jemand zum Beispiel sehr aktiv auf Twitter ist, halt so ein bisschen da auch versuchen, sich in die Diskussion mehrwertbringend einzubringen. Und dann werden die Leute dich auch schnell recognizen, weißt du? Ich glaube, du machst den richtigen Weg auch schon mit einem eigenen Podcast. Da kommst du auch mit vielen Leuten in Kontakt. Ich meine, wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich dir die Geschichte von Lemon Markets erzählt habe. Und von dem Max Linden, was einfach eine gigantische Story ist, wo ich dann halt irgendwie auch mal gucke, dass ich euch beide miteinander connecte. Und das ist ja auch eigentlich nur dadurch
entstanden, dass
du nur gequatscht hast, weißt du?
Also voll.
Ich glaube, diese Kette gilt es einfach weiter zu spinnen.
Ich lieb's auch, weil das ist dann manchmal einfach so, Noah, ultra cooler Typ, so werden halt auch safe in Kontakt bleiben. Und quasi über Noah finden dann Sachen statt, wenn ich mal was habe, was irgendwie interessant ist, so, dann denkt man da dran. Ich finde, mir ist es schwer gefallen, da irgendwie reinzukommen und da quasi nicht nur initial hatte ich die Kontakte nicht, sondern auch einfach vom Wissen her, im Sinne von, ich brauche da niemandem auf den Sack gehen, sondern ich muss ja auch irgendwas liefern, was interessant ist für Leute. Also du nimmst dir jetzt heute die Zeit, weil ich einen Podcast habe, so es muss ja irgendwie dann auch was auf der anderen Seite geben, warum es dann irgendwie Spaß macht, miteinander Zeit zu verbringen. So, also nicht nur ich will was, sondern ich bringe auch irgendwas. Aber ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Community eigentlich, so diese Startup-Leute. Und
ich glaube,
macht es Spaß.
Genau, und ich würde es halt überhaupt nicht verkopfen. Also so von wegen dieses, ich kenne die ja alle gar nicht und du, diese Berührungsängste hätte ich einfach nicht. Ich würde versuchen, die Zeit der Leute zu schätzen. Also man sollte denen nicht auf den Sack gehen mit, hey, ich habe gesehen, du hast das gemacht, wie hast du es eigentlich gemacht? So von wegen, ich will, sondern ich würde immer versuchen, wo kann ich geben? Und dann wird schon irgendwas zurückkommen. Und dann halt einfach versuchen. Also ich glaube, wenn du halt wirklich mit so einem Geber-Mindset da reingehst, dann musst du schon an echt falsche Leute geraten, die keinen Bock haben, da irgendwie auch was zurückzugeben oder so.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe jetzt den ersten Business Angel gefunden, der Bock hat, sich mal anzuhören, was ich mir so Verrücktes überlegt habe, was die Welt besser machen könnte. Mhm. Du warst ja quasi auch in der Position, dass du dir angeguckt hast, was machen die Leute? Ich meine, ich habe in der Folge mit Noah auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Was waren bei dir konkret die Sachen, die dir am wichtigsten waren und wie hast du irgendwie Geschwindigkeit vielleicht auch in den Prozess reingebracht, zu sehen, ah, okay, macht Sinn, macht keinen Sinn?
Also, ich glaube, das ist super phasenabhängig. Also es kommt darauf an, ob du eine Firma hast, die irgendwie schon 500 Millionen Runway an Umsatz macht oder die halt eine Idee hat. Und je nachdem schaust du auf unterschiedliche Kriterien. Unternehmen, was sehr weit ist, da würdest du natürlich ein bisschen die Historie angucken, würdest halt gucken, was sind die typischen Metriken, wenn du irgendwie ein E-Commerce-Modell hast, guckst du dir halt irgendwie CACs an, Customer Lifetime Value, versuchst es in Relation zu setzen, etc. pp. Und versuchst auf die harten Fakten zu gehen. Und Gründerteam und so weiter und so fort ein bisschen am Rande mehr zu betrachten. Das ist trotzdem immer noch wahnsinnig wichtig, aber du hast auch andere Kriterien, auf denen du eine Entscheidung basieren kannst. Wenn das jetzt super, super early ist, dann gehst du halt auf super viele weiche Faktoren. Also erstmal muss dich halt die Idee als solches überzeugen, aber selbst die muss nicht 100% stimmen, weil wenn die Leute, die dahinter stehen, dich überzeugen, dann kann die Idee auch eine, weiß ich nicht, B- sein oder eine 2- sein, weil du halt einfach darauf vertraust, dass die Leute, in die du investierst, irgendeinen Weg finden, dass es funktionieren wird. Und dann gibt es halt 3 Pivots auf dem Weg und wäre schön, wenn man die vermeiden kann. Aber ich glaube, also am Anfang von dem Film The Big Short, glaube ich, ist so ein bisschen der Rahmen gesetzt von Mark Twain mit einem Zitat, es ist nicht das, was du nicht weißt, was dich in Schwierigkeiten bringt, sondern das, was du sicher zu wissen glaubst. So, und das ist das größere Problem, wenn du irgendwie Gründer hast, die sich hier hinstellen und sagen, ich weiß ganz genau, was ich tun soll, XYZ, von dem Plan wird nicht abgewichen und das machen wir 20 Jahre lang, sondern du musst im Endeffekt Gründer finden, die zwar von sich überzeugt sind, die halt mutig genug sind, irgendwie auch mal einen neuen Weg einzuschlagen, aber die trotzdem nicht komplett beratungsresistent sind oder halt auch auf die Signale der Umwelt achten und dann halt ein gutes Test and Reflect haben und dann merken, okay, ist mit dem MVP, den ich gebaut habe, ist der in der Lage, Kunden zu überzeugen und dann in die richtige Richtung zu exekutieren. Und da würde ich mir einfach wirklich angucken, was haben die Leute vorher gemacht? Haben die schon irgendwas auf die Beine gestellt? Oder gibt es andere Leute, die halt sagen, hey, pass auf, ich habe mit dem schon mal zusammengearbeitet, das ist komplette Koryphäe? Oder die mir halt sagen, oh, schwieriger Charakter oder was weiß ich? Also da versuchst du dann halt in irgendeiner Form Reference Calls zu machen. Du versuchst halt jeden Fitzel hier Informationen, den du irgendwie über eine Person bekommen kannst. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Hintergrundrecherche zu machen oder was weiß ich, sondern du versuchst halt deine Entscheidung so rational wie möglich zu basieren. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es ein bisschen Bauchgefühl auch ist, ob du der Person einfach zutraust, dass das, was sie sagt, sie auch executed bekommt. Und da würde ich dann halt auch einfach gucken, ist der Pitch, also ich bin Fan davon, gerade bei ganz early Sachen, neigen manche Gründer dazu, die eierlegende Wollmilchsau pitchen zu wollen. Also im Endeffekt zu sagen, hey, guck mal, wir machen das, 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 das und die haben direkt schon das komplette Ökosystem vor Augen. Das ist cool, aber es ist wichtig, dass es diese Vision gibt, aber das wäre für mich nicht ausschlaggebend zu investieren, sondern im Endeffekt, was ich sehen will, ist eigentlich so ein spitzes Produkt, wie es nur geht. Ich glaube, es gibt auch ein gutes Essay von Paul Graham, dem Initiator vom Y Combinator, wo er halt im Endeffekt gesagt hat, gute Startup-Ideen sind halt eher wie ein Bohrloch, super dünn und super tief. Also die penetrieren halt wirklich eine Marktnische sehr stark, anstatt halt irgendwie so ein 2 Zentimeter flacher See, der halt im Endeffekt dich nirgendwo hinführt, so nach dem Motto. Solche Ideen finde ich dann halt spannender, gepaart mit einem smarten Gründerteam. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, was Noah in deiner Folge gesagt hat. Ich habe es ein bisschen schwadroniert und nicht so auf den Punkt gebracht, aber ich hoffe, man versteht, was ich sagen wollte.
Grundsätzlich zu den Ideen, die dir gefallen oder die dir nicht gefallen. Es gibt ja eine Menge Gründungen, wo man sagen kann, naja, das gibt's schon, aber sie machen es irgendwie besser, schöner, günstiger. Und es gibt Geschäftsideen, die sind komplett neu. Hattest du damals bei OMR klare Präferenzen für eine der beiden Fälle?
Ich bin immer ein kleines bisschen, ich habe nicht eine klare Präferenz, aber ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, wir machen das, was es schon gibt, nur noch ein bisschen besser. Weil da würde ich mir immer die Frage stellen, okay, warum machen das die anderen nicht schon besser? Nummer 1 und Nummer 2 reicht ein bisschen besser. Also 3 schönere Buttons und das denkt man halt immer so nach dem Motto. 3 schönere Buttons und auf einmal kriege ich dann all die User. Und ich glaube, man darf diese Distribution nicht unterschätzen, die halt bestehende Modelle schon haben. 10% besser reicht meistens nicht, irgendwie einen Platzhirsch zu verdrängen, sondern du musst dich gänzlich anders positionieren. Und wenn ich das halt sehe, also dass da halt wirklich einfach ein Edge ist und auch eine gewisse Form von Counter-Positioning, also dass halt im Endeffekt du zum Beispiel eine Logik in deinem Geschäftsmodell drin hast, die der Legacy-Player gar nicht übernehmen kann, weil er damit sein aktuelles Geschäft zerstören würde oder sowas. Wenn du diesen Vorteil hast, wo ich sage, du hast ein Superior-Geschäftsmodell, was aber nicht mit einem Mausklick wiederum von einem Legacy-Player kopiert werden kann und so weiter und so fort, dann finde ich es spannend, weil einfach der Market-Need schon validiert ist, während du halt genau dieses Risiko halt wiederum hast, wie ich mache was ganz Neues. Weil dann ist deine Kernthese, die du eigentlich beantworten musst, ist, hey, will der Markt das überhaupt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel selbst Nutzer bin und also mir denke, ja, okay, ich habe dieses Problem, was da gelöst wird, dann ist es relativ easy für mich auch zu sagen, also wenn der jetzt keine Raketen bauen will, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, ob das machbar ist oder so, ja, sondern ich sag mal so, es ist klar, in einer Machbarkeitsstudie schaue ich mir oder versuche ich am meisten Indikationen darüber zu bekommen, wie viel Demand wirklich da ist und auch eine Zahlungsbereitschaft da ist. Weil ich glaube, das ist das größte Problem bei den meisten Gründungen auf einem weißen Blatt Papier, wo es einfach, was so im Markt angeblich noch niemand tut, dann wäre meine These eigentlich immer, ja, okay, vielleicht will es auch einfach niemand. Und das ist, glaube ich, bei vielen, vielen Gründern, die denken, sie haben eine Idee, haben nicht wirklich eine Idee, weil es halt kein Need gibt. Und da würde mich halt auch, da finde ich, halt, das ist wichtig, wie pragmatisch dann auch der Gründer ist. Also bastelt der 4 Jahre im stillen Kämmerchen dann an seiner perfekten Lösung und fängt dann erst an zu validieren, ob er einen Bedarf hat. Oder hat er halt schon mal irgendwie, oder kann er mir zeigen, du, pass auf, macht so noch niemand, aber ich habe eine Landingpage gebaut und hier 20 Sign-ups, die halt ihre Kreditkartendaten schon hinterlegt haben und die gesagt haben, wenn ich denen das baue, dann bezahlen die x Euro. Wo ich dann halt sage, okay, cool, das ist der richtige Approach. Weißt du, kann man jetzt natürlich auch noch verfeinern, aber du verstehst, was ich meine.
Da vielleicht noch tiefer nachgehakt. Was ist quasi die ideale Phase? Also so, du sagst jetzt schon, eigentlich sollte das Geschäftsmodell schon ein bisschen validiert sein. Wünschst du dir im Idealfall, dass da schon Traction drauf ist, dass es wirklich schon irgendwie einen MVP gibt und aktive User? Oder reicht das vielleicht auch, dass es schon, wie du jetzt gesagt hast, vielleicht einen Factor-Test gibt, wo es schon den einen oder anderen User gibt, der halt seine Kreditkarte hinterlegt hat und Zahlungsbereitschaft signalisiert hat? Reicht es, wenn man schon ein paar User-Interviews geführt hat? In welcher Phase ist ein Investment irgendwie realistisch und wann ist es vielleicht auch einfach frech und zu früh, sich bei einem Angel-Investor zu melden?
Also ich glaube, frech und zu früh gibt es schon mal gar nicht.
Gibt's nicht? Nee,
glaube ich nicht. Also warum? Ich meine, das Sprechen, also hey, zu sagen, du, pass auf, ich habe da folgende Idee. Hier ist mein Pitch-Deck, was ich schon mal gebaut habe. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich würde einfach gerne dein Feedback dazu hören und dann halt mal so mit einem großen Zeh ins Wasser zu fühlen, bevor man eine Arschbombe macht. Finde ich total valide, weil im Endeffekt validierst du da auch Demand auf der Finanzierungsseite. Also den musst du ja auch, also es bringt dir auch nichts, wenn du haufenweise Geld ausgeben musst, um User zu gewinnen, so nach dem Motto, du kannst Marktdemand verplausibilisieren, aber alle Investoren sagen, ja, ist ja schön, dass da viel Demand ist, man kriegt diese Modelle aber nicht profitabel, so zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Gorillas, ja, da würdest du wahrscheinlich relativ schnell, also ich habe da keine Meinung zu, ob man das profitabel bekommen kann oder nicht, das will ich ganz ausdrücklich sagen. Aber da war es ja nicht irgendwie so das Problem, dass du gesagt hast, ja, okay, es findet keine Nutzer. So, wenn du jetzt wieder 10-Minute-Delivery anbieten würdest für keinen Mindestbestellwert und die Produkte kosten genauso viel wie beim Lidl, dann sage ich dir jetzt, wie es ist, du wirst wieder haufenweise Demand kundenseitig haben. Ich glaube aber, dass du Schwierigkeiten haben wirst, Investoren zu finden, die das Modell finanzieren. Und dementsprechend ist die Validierung der Investorenseite ja auch irgendwie ein Punkt. Und deshalb halte ich nichts davon zu sagen, okay, ist mach erst mal X, Y und Z und erst dann darfst du auf Investoren zugehen. Ich glaube, die Haltung muss halt ergebnisoffen sein. Du kannst die Leute halt nicht bequatschen, du sollst sie nicht aufzwängen, aber sich mit Leuten zu unterhalten und da Feedback einzuholen, ist in jeder Phase erlaubt. Das sollte halt nicht so aussehen, als wenn du deine Arbeit von denen machen lassen möchtest. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie haben wir es konkret bei OMR gemacht? Das war häufig schon, hey, wir wollten eine gewisse Traction sehen. Liegt einfach daran, dass wir einfach super breit investiert haben. Also wir haben natürlich versucht, irgendwie einen Fokus zu machen, bei Themen, wo sich OMR gut ausgekannt hat, so Marketing-related und so weiter und so fort. Da kannst du natürlich schneller ein Ticket machen, als wenn es ein ganz anderes Vertical ist, von dem du keine Ahnung hast. Und dann vertraue ich lieber auf ein bisschen Traction. So, ne? Und davon würde ich es halt auch abhängig machen. Wenn ich jetzt der Monster-Marketing-Experte bin, dann brauche ich nicht zwangsläufig Traction auf einem Produkt, wenn ich im Bauchgefühl habe, und natürlich kann ich mich auch irren, aber um zu sagen, hey, pass auf, ich probiere das einfach und ich finde, früh dabei sein kann sich hier lohnen, weil das ist wirklich heißer Scheiß und das Gründerteam passt, ne? Also auch hier, das it depends, und ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Du musst halt die Investoren finden, die für deine Phase irgendwie bereit sind, da ins kalte Wasser zu springen.
Speaking about OMR, ich finde es super spannend, quasi so einen Investor wie OMR mit drin zu haben, weil der quasi strategisch ja unterstützen kann an bestimmten Stellen, weil einfach dieses Universum irgendwie gut gebaut ist. Glaubst du, das ist was, wo Gründer im Idealfall ein bisschen drauf achten, dass die Investoren nicht nur Geld mitbringen, sondern vielleicht auch einfach gute Ideengeber und Ratgeber sind?
Also ich glaube, Smart Money ist immer besser als Dump Money. Und insbesondere, also einfach was die Reputation angeht und das zukünftige Fundraising angeht, ist es immer besser zu sagen, okay, ich habe kredible Namen, die wissen, was sie tun, in meinem Cap-Table und kann damit halt quasi beim nächsten Investor sagen, zum Beispiel, hey, guck mal, OMR glaubt dran, wenn du jetzt irgendein Marketing-Tool bist. OMR habe ich auch irgendwie den Support und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, super viel wert. Und von daher würde ich sagen, ja. Allerdings gibt es auch hier so eine Mini-Kehrseite. Ich glaube halt, jeder VC oder jeder Investor versucht dir seinen Mehrwert zu pitchen. Und es gibt viele, die tatsächlich einen Mehrwert adden. Es gibt aber auch ein paar, die keinen Mehrwert adden. Weil im Endeffekt musst du halt auch überlegen, also gucken wir jetzt mal auf einer VC-Fund-Basis. So nach dem Motto, du bist jetzt irgendwie eins der Pferde im Stall von irgendeinem VC-Fonds Nummer 15 oder was weiß ich. So, und der Fundmanager hat im Endeffekt, der weiß, pass auf, von meinen Babys, Schildkrötenbabys, ne, die da schaffen es irgendwie, von den 20, die ich am Strand ausgesetzt habe, schaffen es irgendwie 2 ins Wasser, 18 werden sterben. So, und jetzt im Grunde genommen, stell dir vor, bei dir läuft irgendwas nicht wie geplant. Jetzt hat der VC 20 Companies und bei denen wird bei allen irgendwas nicht so laufen wie geplant. Wie fokussiert er jetzt seine Zeit? Fängt er an, da Brände zu löschen bei den Companies, um die es am schlimmsten steht, um die noch zu retten? Oder sagt, ey, guck mal, hier sind 2, die schon fast im Wasser sind. Ich versuche die um jeden Preis über die Ziellinie zu bringen. Und wer halt zurückbleibt, wird zurückgelassen, so nach dem Motto. Also dieses von wegen, wie supportive ein VC sein kann, das kann sich halt auch im Laufe der Zeit mit deiner Performance stark ändern. Das ist jetzt bei Angel-Investoren auch nochmal ein anderer Case und so weiter. Und ich will da auch gegen überhaupt niemanden schießen. Also das ist ja auch total logisch. Also ich glaube, ich würde halt davon ausgehen, dass meine Investoren nicht meine Arbeit für mich machen. Würde aber trotzdem nicht versuchen, einfach nur den Cap-Table voll zu bekommen, sondern mir da schon ein A-Team zusammenzubauen. Wohlwissend aber, dass ich trotzdem 95% der Arbeit selbst machen muss und ich auch gar nicht von denen verlangen kann, dass die mir irgendwas in irgendeiner Form abnehmen.
So wie ich glaube, es ist ja quasi also eine Kleinigkeit, vielleicht mal eine Intro oder sowas zu machen für einen Angel-Investor und kann aber für halt einen Startup-Gründer den riesen Unterschied machen, weil es einfach Leute gibt, die haben weder LinkedIn-Profil noch sind sonst in irgendeiner Form quasi treten die auf, die findest du auch bei keinem Startup-Event etc., die sind aber halt super, super cool. Ich jetzt auch schon ein paar Leute quasi im Podcast, wo ich weiß, die verhalten sich eher unauffällig und eher im Hintergrund, sind aber einfach wahnsinnig spannende Menschen und an solchen Stellen glaube ich halt, die richtigen Leute da am Start zu haben, keine Ahnung, kann, glaube ich, einen großen Unterschied machen. Andere Frage zu jetzt als Startup-Gründer Richtung Angel-Investoren. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Noah angucken, der ja OMRX gerade viel macht, ist einfach ein Typ, wir haben uns sehr gut verstanden. So. Glaubst du, dass das eine Rolle spielt, ob sich Angel-Investoren und Gründer gut verstehen, oder glaubst du, das ist ein irrelevanter Faktor und am Ende ist am wichtigsten, quasi in beide Richtungen aber auch die Frage gestellt, sowohl für Investoren als auch für Startup-Gründer, dass die Zahlen stimmen und dass es objektiv irgendwie ein guter Deal ist?
Also ich glaube, die Negativseite spielt schon eine Rolle. Also wenn sich 2 Leute einfach überhaupt nicht riechen können, dann würde ich auch jedem davon abraten, da zu heiratenden, metaphorisch gesprochen, sondern halt einfach sagen, okay, vielleicht ergibt hier eine Zusammenarbeit keinen Sinn, weil gerade Angel-Investoren unter Umständen doch ein bisschen mehr operativ eingebunden sein könnten, vielleicht mal Beiratsrollen übernehmen etc. Und wenn man sich da nicht versteht, dann, glaube ich, ergibt es einfach wenig Sinn. Kriegst du deshalb eine höhere Chance auf ein Investment? Weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, krass auf den Investor drauf an. Aber ich würde nicht, also was ich auf keinen Fall machen würde, ist jetzt mich irgendwie mit vielen VC-Leuten anfreunden in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie die Termsheets nachgeworfen bekomme, sondern ich würde mich darauf konzentrieren, eine ordentliche Company zu bauen und gute Kontakte zu pflegen einfach in irgendeiner Form. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Grußkarten zu Weihnachten dir helfen, ja, deine nächste Runde zu füllen.
Nee, aber die Frage war anders gemeint, wenn ich quasi zwei Investoren potenziell noch habe, zwei Angel-Investoren, beide quasi an und für sich gleich gut und so weiter, sollte das einen relevanten Faktor für meine Entscheidung als Startup-Gründer spielen, zu wem ich mehr Sympathie habe. Und andersrum vielleicht als Investor auch, macht Sympathie vielleicht einen Unterschied? Die Seite kennst du ja auch.
Naja, also jetzt aus deiner Perspektive heraus beantwortet, ich meine, wenn du die Frage so framest, all else equal, dann kannst du entweder eine Münze werfen oder kannst sagen, den mag ich mehr. So, dann, also wenn halt alles andere gleich ist, na klar würde ich dann die Person nehmen, die ich halt mehr mag. In der Realität würde ich aber mal vermuten, dass nicht alles exakt gleich bei den Leuten ist. Und dann wäre es halt so ein Punkt, also wenn ich den einen überhaupt nicht leiden kann und den anderen total toll finde, ja klar, dann würde ich auch eher zu der Person gehen, wo ich sage, ja, da habe ich ein besseres Gefühl. Aber also ich glaube, das ist nicht der relevanteste Faktor.
Okay. Okay, wenn ich jetzt quasi an dem Punkt bin, ich habe Leute, die grundsätzlich Interesse haben. Wie sieht denn so eine klassische Ticketstruktur aus bei einer Pre-Seed-Round? Das ist ja das, worüber wir hier quasi reden. Also ich sammle das allererste Mal Geld ein. Wie sieht sowas aus? Also was sind Konditionen, die irgendwie realistisch sind? Ich meine, es ist vermutlich schwer, sowas pauschal zu sagen. Aber wärst du zum Beispiel skeptisch, wenn Gründer in der Pre-Seed-Round schon irgendwie 50% ihres Unternehmens abgeben wollen?
Naja, also für gewöhnlich gibst du ja in der Pre-Seed erstmal fast gar nichts ab, weil so wie ich zumindest die Sache kennengelernt habe, wird in der Pre-Seed-Runde für gewöhnlich nicht mal Hard Equity sofort rausgegeben, weil es ein riesen organisatorischer Hassle ist und whatever. Was du für gewöhnlich machst, ist ein Convertible, also sprich ein Wandeldarlehen, was im Endeffekt so funktioniert, dass dir halt mehrere Business Angels Geld geben, als Fremdkapital, was auch fest verzinst wird mit irgendwie einer Art Laufzeit. Und man einigt sich auch gar nicht auf eine Bewertung, weil man im Grunde genommen nur eine Idee hat, etc. pp. Aber man sagt halt, pass auf, wir benutzen jetzt diese 500.000 Euro, 800.000 Euro, das ist irgendwie so die Größenordnung, die du versuchst in der Pre-Seed wahrscheinlich einzusammeln. Mit der versuchen wir jetzt erstmal ein Produkt zu bauen und Product Market Fit zu finden. So, und sobald wir das haben, würden wir halt anfangen, natürlich rechtzeitig, oder vielleicht muss man auch noch mal vorher Geld irgendwie einsammeln, aber sobald wir dann halt irgendwie einen Pfad haben, wo wir sagen, auf dem können wir vielleicht ein bisschen mehr skalieren, jetzt will ich wirklich eine ordentliche Seed oder Series A machen, da sind ja mittlerweile die Terminologie ist ja auch krass verschoben, weil was früher die Series A war, ist heute eine Seed irgendwie von den Größenordnungen und so weiter und so fort, aber was ich damit sagen will, ist, da machst du eine größere Runde und da sprichst du dann zum ersten Mal für gewöhnlich mit großen VCs. Also sprichst vielleicht ein Project A oder ein HV oder wie sie alle heißen an und versuchst dann ein Termsheet von denen zu bekommen. Meiner Erfahrung nach wird im Endeffekt der VC gerade so early dir in irgendeiner Form eine Bewertung vorgeben und der wird in irgendeiner Form versuchen, auf 20% zu kommen und wird halt auf der Basis irgendwie vielleicht auf der Traction, die du schon hast und so weiter, wird der eine Bewertung mit dir verhandeln. Und was passiert mit den Investoren, die du quasi vorher schon an Bord geholt hast über die Wandeloption oder über das Wandeldarlehen? Die dürfen dann quasi ihren Fremdkapitalbetrag wandeln zu der Bewertung, die der VC mit dir ausgehandelt hat. Und um denen das aber schmackhaft zu machen, dass sie halt schon vorher dabei waren und so weiter, vereinbart man meistens einen Discount. Also, dass man sagt, hey, du kriegst die Bewertung, die der VC bekommt, minus 20% oder sowas. Und meistens gibt es auch noch irgendeine Form von Cap, dass man zum Beispiel sagt, mal angenommen, mit der Kohle, die ihr uns jetzt gebt, werden wir in den nächsten 8 Monaten richtig rocken, sodass wir eine 100 Millionen Seed-Bewertung oder was weiß ich bekommen. Dann ist eure Bewertung nicht 20% Abschlag auf die VC-Bewertung, sondern maximal 20 Millionen oder sowas. Mhm. Oder 15 Millionen oder 12 Millionen. Keine Ahnung. Das sind so die Größenordnungen, die natürlich auch ganz stark abhängig vom Klima sind. So, aber im Grunde genommen kenne ich das halt so, dass du mit einem Wandeldarlehen kurz und schmerzlos sind Standardverträge auf 2 bis 3 Seiten, musst du im Endeffekt nicht mal notariell beglaubigen, kannst du heute rausschicken, kriegst du über DocuSign unterschrieben und hast das Geld irgendwie 3 Tage später drauf, musst doch nicht zwangsläufig alles poolen, gibst auch erstmal keine Stimmrechte ab, etc. pp. Das ist eigentlich so der Weg, den ich kenne. Und dann zu der Ticketstruktur, die du gerade gesagt hast, das ist halt super unterschiedlich. Also es gibt halt viele Business Angels, die 25.000 Euro Tickets machen, wenn es so Privatpersonen sind. Wenn du halt irgendwie erfahrene Founder hast, die jetzt, sag ich mal, schon Secondaries aus ihren bestehenden Companies gemacht haben und dadurch irgendwie gerade ein bisschen Privatvermögen angehäuft haben, was sie gerne wieder gewinnbringend investieren wollen, das aber nicht hauptberuflich machen. Da kenne ich auch ein paar gestandene Gründer, die da mal ein 100.000-Euro-Ticket oder ein 200.000-Euro-Ticket machen. Ich kenne aber genauso gut Leute, die sagen, du pass mal auf, meine Startup-Investments sind 10.000-Euro-Tickets. Auch das geht. Würde aber mal schätzen, so durchschnittlich über den Daumen gepeilt 25.000.
Wenn wir jetzt von 25.000 sprechen und du hattest vorher gemeint, sind oft quasi 500.000 bis 800.000, die da geraced werden. Wenn ich jetzt hier 800.000 durch 25.000 teile, habe ich 32 Tickets.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Also wenn du 800.000 Euro raisen willst, würde ich schon irgendwie gucken, dass du sagst, hey, Mindestgröße Ticket-Size sind irgendwie 50.000 oder so. Und dann machst du vielleicht eine Ausnahme für ein paar Angels, die du unbedingt haben willst. Das kannst du natürlich auch probieren, aber es hängt halt von der Runde ab. Also wenn du eine größere Pre-Seed-Runde machen willst, würde ich dir abraten, davon irgendwie 5.000-Euro-Tickets einzusammeln. Das klingt am Anfang, freust du dich natürlich über jedes Ticket, was du bekommen kannst. Aber im Endeffekt wird es organisatorisch halt ein Riesen-Pain für dich und bringt dir, glaube ich, wenig. Also da muss man natürlich auch immer ein bisschen pragmatisch bleiben.
Was wären so Obergrenzen, Untergrenzen, wo du sagst, oh, da wird es irgendwie komisch von der Anzahl der Angel-Investoren? Also so, wenn es vielleicht nur ein Angel-Investor ist, ist das vielleicht weird. Und wenn es 32 sind, ist vielleicht auch weird. Aber wo sind für dich die Grenzen?
Habe ich keine festen. Also mal angenommen, keine Ahnung, du bist jetzt ein Logistik-Startup und dein einziger Business Angel ist der Kühne. Ja, dann würde ich sagen, ja, okay, alles richtig gemacht. Also und wenn du mich dann noch in die Runde reinlässt, dann freue ich mich. Dann ist es okay. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast irgendwie ein Sport-Startup und hast irgendwie jeden Fußballer von Rang und Namen da irgendwie mit drauf, weil es vielleicht auch zum Beispiel Teil deiner Skalierungsstrategie ist, dass du sagst, hey, ich will halt über das Fan-Engagement der Dings wachsen. Deshalb habe ich irgendwie Deals mit denen gemacht, wo die mir 25.000 geben und 25 ist Media for Equity oder whatever. Und deshalb habe ich im Endeffekt eine dreifache Fußballmannschaft da irgendwie auf dem Cap-Table sitzen. Dann kann das auch sinnvoll sein. Im Endeffekt geht es nach, hey, was brauchst du, um erfolgreich zu werden? Also wie viele Tickets brauchst du, um deine Runde voll zu machen? Adden die Leute irgendeinen Mehrwert? Ist das irgendwie noch handelbar für dich, etc.? Das sind super viele Kleinigkeiten und ich würde mich da nicht so krass an der Daumenregel. Also ich würde versuchen, erstmal, wenn es jetzt nicht der Kühne ist, würde ich versuchen, mehr als einen Business Angel zu bekommen. Schon alleine deshalb, weil du wahrscheinlich nicht eine Person finden wirst, die dir 600.000 Euro sucht. Da wirst du pragmatisch schon an deine Grenzen stoßen und dann halt irgendwie gucken.
Jetzt kenne ich den Begriff Wandelanleihen nur ganz grob, aber das ist ja an und für sich ein Kredit. Das ist ja eine Verschuldung. Ist das eine Verschuldung der GmbH, die dann gegründet wird, oder verschulden sich die Privatpersonen und hinterlegen irgendwie das Haus der Eltern?
Also meistens ist es ja sogar noch eine UG und gar keine GmbH, die gegründet wird, sondern da wird der Gesellschaft Geld geliehen. Also keine Sorge, da wirst du als Gründer, also ich meine, das Scheitern tut schon so weh genug. Du investierst haufenweise Zeit deines Lebens und so weiter. Da wird, also ich kenne wenig Leute, die halt da irgendwie versuchen, dich persönlich haftbar zu machen. Im Grunde genommen wird halt meistens auch vereinbart, dass es irgendwie nachrangige Schuld ist, sodass auch die Firma nicht sofort überschuldet ist, rein handelsrechtlich betrachtet, wenn sie dann irgendwie mit Fremdkapital aufgeladen ist. Und das ist im Endeffekt, das nennt sich Venture Capital Investment. Das ist risikoreich, das wissen Investoren. Das ist einen Kredit, aber der ist nur technisch betrachtet ein Kredit.
Ja, 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 ja.
Kann ja auch jederzeit gewandelt werden und Investor, der will eigentlich Equity. Man macht diese Wandeloption oder Wandeldarlehen eigentlich ja nur, weil man es bürokratisch einfach halten will am Anfang.
Was ich mich gerade die ganze Zeit frage, ist, warum lernt man sowas nicht im Studium? Also ich meine, ich hatte so an unterschiedlichen Hochschulen Entrepreneurship, Startup etc. Module belegt. Ich finde es gerade super, super spannend. Dann quasi, man schließt diesen Deal ab, hat dieses Wandeldarlehen und hat dann in einer späteren Stage haben eben die Angel-Investoren die Möglichkeit, wenn es dann wirklich zu einem Seed-Investment kommt, dass quasi derjenige, der quasi da der Lead-Investor ist, zu den Konditionen können die Leute einsteigen.
Sie wandeln das Geld, was sie schon gegeben haben. Meistens machen sie dann hier sogenanntes Prorata, damit sie nicht verwässern. Also sie zahlen meistens nochmal ein kleines bisschen obendrauf und wandeln dann halt meist mit ein bisschen sweeteren Konditionen ihren bestehendes Darlehen in Equity, also sprich Eigenkapital.
Kannst du das einmal quasi, also ich weiß, das wird total unterschiedlich aussehen in unterschiedlichsten Fällen, aber kannst du quasi das mal anhand von einem Beispiel durchexerzieren, im Sinne von der Lead-Investor, der jetzt reinkommt, steckt da 400.000 Euro oder vermutlich die Millionen oder sowas in der Seed-Runde dann rein bekommt x Prozent Anteile an der Firma und wie rechnet sich das dann runter auf die Angel-Investoren, deren Wandelanleihen dann gewandelt
werden? Also okay, das ist jetzt ein bisschen fies von dir, dass du mich hier Public Math machen lässt. und ich habe
nee, aber so grob vom Verständnis, genau.
Das Beispiel, was du gerade gebracht hast, dass der dein VC oder dein Lead-Investor dir eine Million gibt, dann will er vermutlich, also dann würde deine Company wahrscheinlich mit 5 Millionen bewertet werden, weil der Lead für gewöhnlich irgendwie so auf die 5 Millionen Bewertung kommen möchte. Und jetzt gibt es natürlich auch immer den Unterschied zwischen Pre-Money und Post-Money-Bewertung, also quasi was die Firma wert, bevor das Geld des VCs reingeflossen ist, und Post-Money-Bewertung ist einfach die Pre-Money-Bewertung plus das Geld, was dann reingeflossen ist. Aber um solche Feinheiten jetzt mal außen vor zu lassen, also frag da am besten ChatGPT, wie der ganze Kram funktioniert, das wird dir da eigentlich ganz gut erklärt, nur um das Beispiel einmal zu verdeutlichen. Wenn man sich jetzt auf eine Bewertung von 5 Millionen geeinigt hat, und ich habe dir vorher in einer Pre-Seed-Runde ein Darlehen über, machen wir jetzt mal 50.000, weil es einfacher zu rechnen ist. Ja, dann ist quasi das Geld, was ich dir damals gegeben habe, auf der aktuellen Bewertung würde das ja 1% entsprechen. 50.000 von 5 Millionen Bewertung. Also quasi habe ich gesagt, okay, ich verzichte auf meine Schuld und ich kriege im Gegenzug einen Anteil von 1%. An deiner Company. Mit dem Unterschied nochmal, dass ich, also ich verwässere natürlich auch nochmal durch das VC-Geld, so, das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen, wenn man das nochmal schildern. Und was ich jetzt auch nicht mit einberechnet habe, ist, jetzt hätte ich ja quasi einfach auf der VC-Runde investiert. Ne? Ich kriege dieselbe 5-Millionen-Bewertung, meine 50.000 werden zu der Dings gewandelt. Warum sollte ich dir vorher Geld geben? Du machst es mir ein bisschen schmackhafter. Du sagst mir halt nicht, hey, deine zugrunde liegende Bewertung sind 5 Millionen, sondern du kriegst jetzt irgendwie einen Discount von 20%. Das heißt, deine Bewertung wären nur 4 Millionen und dann kannst du 50.000 durch 4 Millionen rechnen und dann hast du halt 1, irgendwas Prozent bekommen statt 1%, also kriegst mehr Prozent. Und mal angenommen, wir hätten jetzt noch einen Cap vorher definiert und sagen halt, egal zu welcher Bewertung der VC einsteigt, du steigst höchstens, also du besteigst entweder auf der VC-Bewertung mit dem Discount von 20% ein. Oder die zweite Alternative, falls die Bewertung zu hoch ist, dann höchstens zum Beispiel auf einer 3-Millionen-Bewertung. Und dann hast du halt deine 50.000 Angel-Ticket gegen deine 3 Millionen, dann hast du halt noch mehr Prozent bekommen. So wird, also ich hoffe, das reicht jetzt als Beispiel, ohne dass ich jetzt auf die Nachkommastelle durchgerechnet
habe. Ja, es geht ja quasi nur darum, dass ich so ein grundsätzliches Verständnis aufbaue. Also nochmal, um es zu wiederholen, damit ich es wirklich richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5-Millionen-Bewertung bekomme für mein Startup, heißt das quasi 20% bekommt man für 1 Million. Das heißt, ich habe vielleicht einen Lead-Investor, der steckt da 2 Millionen rein, hält dann 40% an der Firma.
Das wird selten passieren. Also ich bezweifle, dass du in der ersten Runde 40% verwässern wirst. Also ich würde eher mit 20% eher ausgehen. Gibt unterschiedliche Cases, aber jetzt ich würde mal davon ausgehen, dass du pro Runde 20% verwässerst.
Okay, alles klar. Das heißt, ich kriege einen Investor rein in der Seed Round mit 1 Million, 20%. Und dann habe ich quasi nochmal die Investoren, die mir in der Runde davor 500.000 jetzt als Beispiel zur Verfügung gestellt haben, a 50.000. Die kriegen dann jeweils nochmal 1,2 oder 1, eine Nachkommastelle Prozent. Und dann haben wir quasi 10 Leute, die halt nochmal irgendwie ihre 10%, 15% am Ende rausbekommen. Das heißt, ich habe dann vermutlich in der Seed-Runde ungefähr 30% rausgegeben mit dem Konstrukt, das wir jetzt gerade uns mal hergeholt haben, mit einer 5 Millionen Bewertung in der Seed-Runde.
Ja, so Pi mal Daumen. Also es ist in der konkreten, in der konkreten Berechnung ist es ein bisschen komplizierter. Je nachdem halt, wie auch gewandelt wird und wie denn, weil der für gewöhnlich verwässert halt der Angel dann auch nochmal auf dem Weg und so weiter, wenn er nicht sein, also damit er quasi wirklich diese Bewertung bekommt, zahlt er halt meistens nochmal pro Rata, damit er dann wirklich den Anteil bekommt und so weiter. Also es gibt noch ein paar mehr Details, aber so über den Daumen gepeilt.
Okay, alles klar. Wo hast du das alles gelernt? Hast du das quasi jetzt bei deiner Arbeit bei OMR die erste erarbeitet oder hast du das im Studium schon quasi dir so angeeignet?
Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Also es gab jetzt nicht den Aha-Moment, wo ich gesagt habe, so einen Tag wusste ich es nicht und den nächsten Tag wusste ich es, sondern im Grunde genommen stolperst du da ja so ein bisschen rein. Also ich kann mich noch daran erinnern, damals, ich habe angefangen 2012 zu studieren und da habe ich viel Gründerszene damals einfach gelesen. Und da war mir überhaupt das Konzept so, dass halt Geld in eine Company reinfließt und nicht mir als Gründer zufließt, fand ich komisch. So, okay, die haben dann Anteile, aber ich habe das Geld ja nicht bekommen. So, hä?
Ja, musste ich
auch erstmal verstehen. Ja. Bis du das halt gecheckt hast, dass du gesagt hast, naja, okay, aber die Firma ist ja dadurch mehr wert, weil das Geld ist in der Firma und du kriegst dann halt, hast weniger Prozent an einem größeren Kuchen, dies, das, sondern verstehst du die Logik. Dann verstehst du irgendwann, wie ein VC arbeitet und so. Das habe ich dann, das kannst du ja alles im Internet irgendwie nachlesen und das hat mich dann einfach interessiert und ich habe dann Stück für Stück angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann halt so konkret, wie die Terms aussehen, dass, also heutzutage gibt es ChatGPT und wenn die richtigen Fragen extrem viel lernen. tatsächlich, wo ich angefangen habe, das zu machen, habe ich das nicht gewusst. Und dann kennst du die grundsätzliche Mechanik und dann fängst du halt an, dein erstes Angel-Ticket zu machen. Und dann, für den Gründer ist es meistens auch neu, aber andere Investoren haben das dann halt schon irgendwie ein paar Mal gemacht und meistens kriegt jeder Angel das gleiche, den gleichen Convertible-Bill-Vertrag. Sorry. Kriegt den gleichen Convertible-Vertrag und dann liest du den halt zum ersten Mal durch und dann checkst du halt nicht, was die eine Klausel bedeutet oder dann hast du irgendwie, wenn du später mit einem VC hast du ja nicht nur irgendwie ein Convertible, sondern dann hast du halt ein Shareholders Agreement, wo dann irgendwie nochmal ganz konkrete irgendwie Board-Mechaniken geregelt werden und dann hörst du zum ersten Mal von Tag-Along und Drag-Along-Rechten und dann googelst du halt und sagst, ja, was bedeutet der Scheiß eigentlich? und dann hast du hoffentlich irgendwie BWL studiert oder dich halt lange damit auseinandergesetzt, dass du die wirtschaftlichen Implikationen daraus recht schnell ableiten kannst, wenn du einmal die Terminologie wiederum gelesen hast oder so. Und dann fragst du halt auch mal jemanden, also ich glaube, ich würde mir überhaupt gar keine Blöße geben, ich glaube, kluge Fragen zu stellen ist super, super viel wert und dann fragst du Leute, redest mit denen und so war das halt Stück für Stück, irgendwie bin ich da reingestolpert.
Ja, wahnsinnig beeindruckend und wahnsinnig cool auf jeden Fall, dass du dein Wissen hier so offen teilst. wenn wir jetzt über Deal Circle sprechen, ich weiß, Crunchbase ist nicht immer 100% akkurat und da haben auch schon Leute im Podcast geschimpft, aber ich sehe jetzt, ihr habt hier schon eine Pre-Seed-Round und ihr habt eine Venture-Round durch. Die Zahlen direkt wurden nicht angegeben, aber Round 2 Capital Partners ist als einer der Investoren, ja, oder ist als Lead-Investor geführt. Möchtest du uns da mal quasi als Praxisbeispiel durchführen, wie das so bei euch lief, bei dir lief?
Ja, nein. Kann ich leider nicht machen. aus dem ganz einfachen Grund, weil das einfach nicht korrekt ist, so wie es da in der Hinsicht steht. Weil, also ja und nein. Wir haben mit Deal Circle Funding nicht im klassischen Sinne aufgenommen. Also das, was die Leute halt häufig unter Funding verstehen, ist, du hast einen VC, der gibt Geld, kriegt dafür Equity und fertig. Wir haben in der Form kein Equity rausgegeben, sondern, oder halt, was die Deal-Circle-Ebenen betrifft, sind es ja vor allem Kai und Greg, die haben kein Equity rausgegeben, sondern die haben im Grunde genommen Fremdkapital aufgenommen. Weil Round 2 ist als solches ein Venture-Debt-Fund, also sowas gibt es auch, wo du dann im Endeffekt halt keine Anteile für angibst, sondern halt eine Art Kredit aufnimmst. Und die haben dann die unterschiedlichsten Konditionen. Für gewöhnlich, dadurch, dass es halt häufig ein sehr riskantes Darlehen ist, also wenn ich ein Haus kaufe, steht dagegen das Haus. Wenn ich einem Startup Geld gebe und wie ist das Geld, also wie ist das besichert? Und dadurch, dass die Sicherheit meistens nicht besonders groß sind, wenn du jetzt nicht gerade einen riesen Maschinenpark hast, hast du für gewöhnlich einen relativ hohen Zins. Das klingt jetzt erstmal unattraktiv und dann sagst du, ja, warum gehe ich nicht zur Commerzbank? Du hast auf der anderen Seite halt ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel, dass du sehr flexibel zurückzahlen kannst. Also nicht so von wegen, hey, wir stunden dir den Kredit irgendwie für 6 Monate und dann musst du anfangen zu tilgen und Zinsen zu bezahlen. Sondern es gibt dann zum Beispiel beim Venture Debt, das ist ein häufiges Modell, dass du prozentualen Teil deines Umsatzes abgibst. Das heißt, wenn es besonders gut läuft, dann bezahlst du relativ viel zurück, was okay ist, weil du es dir dann in der Zeit auch leisten kannst. Und wenn es gerade nicht besonders gut läuft, dann zahlst du besonders wenig zurück. Und so funktionieren dann unter anderem dort die Mechaniken. Aber es ist halt keine klassische, hey, wir wurden mit XYZ bewertet und dann dadurch gibt es jetzt so und so viel Equity an Investoren raus. Das ist hier nicht der Fall.
Aber vermutlich agieren die trotzdem ähnlich wie Investoren, dass sie sich halt den Business Case angucken und sich die Frage stellen, ist es realistisch, dass die Firma gut läuft und den Gewinn erwirtschaftet, den sie versprechen oder den sie sich überlegt haben, in den nächsten Jahren zu erzielen.
Ja, klar. Also im Grunde genommen, ich meine, das macht ja... Also die Logik ist natürlich bei Equity-Investoren immer eine andere als bei Venture-Investoren, bei Fremdkapital-Investoren. Und das hängt auch krass von der Phase ab. Ein Business Angel, der wird im Endeffekt nicht hoffen, dass er ein 2x auf seine Knete macht, sondern der investiert in dich, weil er nicht nur in dich investiert, sondern wahrscheinlich in noch 10 andere Companies. Und dann sagt er, hey, 9 davon gehen pleite, aber 1 wird vielleicht ein 100x. So, das ist die Logik. Alles andere dazwischen interessiert ihn meistens nicht. Frühphasige VCs, meistens das gleiche Modell. Je später phasiger du da wirst und wenn dann auch anfangen, die Grenzen zu verschwimmen zwischen Private Equity und Growth Capital, dann kippt die Logik in der Hinsicht ein bisschen, dass man mehr darauf achtet, keine Ausfälle mehr zu haben. Und dann ist auf einmal in der Private Equity Welt, ist dann irgendwie ein 3x-Return schon total geil, du willst aber auf gar keinen Fall 0 rausbekommen, so nach dem Motto. Und eine Bank ist eher, und auch Venture Debt Funds sind halt auch eher so in der Logik, dass sie sagen, Downside Protection statt Upside mitzunehmen, während du halt sehr frühphasige Investoren eher Upside.
Noch generell die Frage quasi, wann lohnt sich eher der Investor, wann lohnt sich eher das Modell, wie ihr es gemacht habt, mit Round 2 Capital Partners?
Das hängt super stark von deinen persönlichen Präferenzen ab und hängt auch einfach davon ab, was du bekommen kannst. Also warum, also ich meine, viele Gründer würden, glaube ich, gerne Fremdkapital aufnehmen, statt Eigenkapital rauszugeben, weil es ist zwar teuer, aber im Grunde genommen, wenn es halt irgendwann mal gut läuft, ja, dann bist du nicht verwässert und du musst den Pott mit niemandem teilen. Wenn du aber zum Beispiel darauf setzt, dass dir ein VC krass unter die Arme greift, du von seinem Netzwerk profitieren willst, etc. pp. Oder du halt so viel Geld brauchst, dass ein Venture-Debt-Fund dieses Risiko einfach überhaupt nicht tragen würde oder was weiß ich, dann ist es wiederum eine andere Sache. Wenn du zum Beispiel so ein Modell wie WeWork hast, ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber wo du Haufen Knete brauchst, um es zu binden für in Immobilien oder sowas, dann ist es halt so eine Sache, ja, okay, wenn du dann halt 500 Millionen Equity raisen musst, das tut dann schon richtig weh, so krass zu verwässern. Wenn du aber halt das easy besichern kannst, so nach dem Motto, also ich glaube, WeWork hat die Dinger sogar geleased, also da ist es jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber ja, wenn du dann halt sowas brauchst und wo du vielleicht viele Anlagen hast, kannst du eher auf Fremdkapital gehen. Also auch hier kannst du nicht pauschal sagen.
Okay, aber es ist vermutlich quasi schon hart, VC-Geld zu bekommen, ist es vermutlich noch härter, sich wirklich Anleihen zu holen, weil dort quasi eine Bank vermutlich noch mehr sehen möchte, okay, die Chance besteht, dass das Unternehmen profitabel in den nächsten Jahren läuft.
Korrekt. Kommt halt drauf an, in welchem Markt du unterwegs bist. Also ich bin, und ich habe dir im Vorgespräch auch erzählt, dass mein Pitch für diese Folge wäre tatsächlich, wir haben jetzt sehr viel über das Gründen gesprochen. Und ich glaube, und das sage ich natürlich auch mit einem gewissen Eigeninteresse, weil wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was Dealzirkel auch macht und so, aber im Grunde genommen glaube ich, dass ein Unternehmen zu kaufen eine durchaus valide Alternative ist gegenüber Gründen. Und ich habe dir im Vorgespräch gesagt, am Ende der Folge würde ich ganz gerne, dass du nicht mehr gründen willst, sondern Unternehmen kaufen willst. Natürlich auch mit einem gewissen Eigeninteresse, aber ich glaube, der Case ist halt wirklich da und der ist erreichbarer, als viele Leute denken. Also denken, wie jemand, der wenig Eigenkapital hat, der denkt immer, ja, okay, ich muss ein Unternehmen gründen, weil kaufen kann ich mir nicht leisten. Und das muss nicht so sein. Warum das so ist, da können wir gleich noch im Detail drüber sprechen, wenn du möchtest. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, wenn du zum Beispiel ein bestehendes Unternehmen kaufst, dann, und da kommt eigentlich die Magie, und jetzt leite ich eigentlich für mich selbst da ein, warum ich das spannend finde. Wenn du ein Unternehmen gründest, dann hast du das Problem, dass du im Endeffekt noch keinen Product-Market-Fit hast. Du hast noch kein Team aufgebaut, vielleicht bist du ein gutes Gründerteam, aber du hast kein Produkt, keine eingesprungenen Prozesse, keine Kunden, nichts davon. Ein bestehendes Unternehmen ist vielleicht langweilig, ist vielleicht ein langweiliger Gebäudereiniger, ja, der irgendwie Fenster putzt oder bei, weiß ich nicht, H&M. I don't know. Er hat aber häufig einen Kundenstamm und gerade wenn es so B2B-Service-Dienstleistungen sind, dann sind es meistens Verträge, die über 5 bis 10 Jahre gehen. Ja, das heißt, du weißt, du wirst morgen noch das Geld da verdienen, du wirst übermorgen noch das Geld verdienen und so weiter. Du hast kein krasses Key-Person-Risk, weil es ist jetzt nicht irgendwie ein krasses Patent, was du da hast und wenn der Chefentwickler weggeht, dann ist die ganze Company nichts mehr wert, sondern es ist im Endeffekt Blue-Collar-Work und du brauchst viele Leute, die dir dabei helfen. Aber wenn einer davon geht, wird es vielleicht einen anderen geben, der dann da wieder reinkommt und so weiter. Also das heißt, du hast stabile Cashflows, eine stabile Kundenbasis, die du wahrscheinlich auch, wenn du nicht dich unfassbar mit dem Geschäft auskennst, auch in Zukunft wahrscheinlich erwirtschaften wirst. So, und in solchen Fällen geben dir die Banken recht viel Kredit. Also wenn du zum Beispiel sagen willst, okay, du willst ein Unternehmen kaufen, dann rechnen wir aktuell mit Multiples von 4 bis 5, also sprich 4 bis 5 Mal Gewinn, musst du dafür auf den Tisch legen. Heißt, wenn du eine Firma kaufen möchtest, die 1 Million EBIT macht, ja, dann musst du wahrscheinlich 4 bis 5 Millionen auf den Tisch legen. Das kann natürlich auch ganz stark variieren. Wenn du eine Software-Company hast, die schnell wächst, ja, dann wirst du wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Wenn du eine Firma hast, die irgendwie im Decline begriffen ist, dann wirst du weniger bezahlen müssen. Aber du verstehst den Gedanken. Dann hast du im Endeffekt 1 Million, die du kaufen, also 1 Million EBIT, die du kaufst mit 4 bis 5 Millionen. Eine Bank wird dir wahrscheinlich bis zu 80% finanzieren. Ja, also das ja, aber kommt natürlich auch aufs Geschäft drauf an, aber gerade wenn du langfristige Verträge hast und so weiter. Das heißt, von den 5 Millionen Kaufpreis musst du erstmal nur 1 Million aufbringen. So, jetzt heißt es aber auch, ja, okay, diese 1 Million habe ich jetzt vielleicht auch nicht auf der hohen Kante.
Ja.
Ja, dann kommt Option Nummer 2, sogenanntes Verkäuferdarlehen. Das ist im Endeffekt so, dass du sagst, der Verkäufer hat ja meistens ein Interesse zu verkaufen. Und mit dem kannst du eine Art Deal machen. Und das ist jetzt, ich übertreibe mit Absicht, ganz so einfach ist es nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal den Case exemplarisch auf. Und du kannst zum Beispiel zu einem Verkäufer gehen und kannst sagen, alles klar, ich zahle dir 5 Millionen für die Bude. 4 Millionen kriegst du von der Bank und die zahle ich dir sofort. Aber die letzte Million, die leihst du mir. Also quasi der Kaufpreis sind 5 Millionen. 4 Millionen kriegst du sofort und die weitere Million kriegst du in 2 Jahren, fange ich an, die abzuzahlen aus den Cashflows der Firma. Und viele Banken, nicht alle, aber oder sagen wir einige Banken, akzeptieren solche Seller-Notes oder Verkäufer-Darlehen als Eigenkapital. Und das sind die 20%, die du brauchst. Und dann hättest du theoretisch mit 0 Euro eine Firma gekauft. Und dann würdest du anfangen, also nochmal, das ist nicht der Hauptcase. Und mir schlackern die Ohren, wenn du mir sagst, du willst mit 0 Euro eine Firma kaufen, weil ich dir sage, gibt es viele im Markt und das ist leider Gottes Scheitern, solche Transaktionen einfach häufig. Ich mache jetzt bloß einmal den Extremcase auf und dann können wir uns dem realistischeren Case nähern. Wenn du das aber gemacht hast, dann kannst du im Grunde genommen mit dem Cashflows, weil deine Firma erwirtschaftet ja 1 Million EBIT, die du jetzt gekauft hast, und von dieser 1 Million EBIT fängst du jetzt an, die Kredite zurückzuzahlen. In einer Welt, wo du keine Zinsen bezahlst, würde dir die Firma nach 5 Jahren komplett gehören und du hättest keine Schulden mehr. Du hättest das Verkäuferdarlehen abbezahlt, du hättest das Bankdarlehen abgezahlt und so weiter und so fort. Natürlich gibt es keine Welt mit 5 Jahren, wo du keine Zinsen drauf hast. Du wirst ein bisschen Zinsen bezahlen, das heißt, du musst wahrscheinlich 6-7 Millionen zurückzahlen, also musst du 6-7 Jahre warten, bis quasi die Firma komplett dir gehört. Aber dann gehört dir eine Firma, die 1 Million EBIT macht, einfach zu 100% dir. Und das ist ein Leben, also du glaubst nicht, wie viele Gründer erfolgreiche Gründen gemacht haben, aber dann später durch Liquid Prefs oder whatever beim Exit nicht so reich, also dann heißt es irgendwie in den Nachrichten, Startup-Firma XYZ wurde für 500 Millionen verkauft, so, und der Gründer hat aber irgendwie nur noch 5% gehabt und vorher waren aber Liquidationspräferenzen drauf von anderen Investoren, dass der da vielleicht noch irgendwie mit einem netten Handgeld aus der Tür gegangen ist. Das kann dir halt auch passieren, ne? Und hier will ich ja dann nur sagen, 1 Million EBIT klingt nicht spektakulär zu den großen Zahlen, die man in den Medien häufig hört, aber stell dir vor, jetzt die Firma wächst noch ein bisschen und macht dann nicht mehr 1 Million EBIT, sondern 1,5 Millionen, die kriegst du jedes Jahr dafür, dass du, ne, und dann machst du das, vielleicht kaufst du die zweite Firma dazu, etc. pp. Und daraus kann einfach ein sehr interessanter Case werden, der gar nicht mal so risikoreich ist, wie man das denkt. Und jetzt zu dem Case, wie kann man das realistisch machen? Weil, ne, 0 Euro Eigenkapital ist ein beschissener Case. Was ich halt im Endeffekt versuchen würde, ist zu sagen, bleiben wir bei dem Beispiel 1 Million EBIT, 5 Millionen Kaufpreis, nur um ganz rough zu kalkulieren. Nicht irgendwie 80% von der Bank nehmen, sondern gucken, dass die Bank dir irgendwie vielleicht 60-70% finanziert, dann 10-15% Verkäuferdarlehen machen, vielleicht noch ein Earnout, also sprich, dass der Käufer einen Teil des Kaufpreises nur bekommt, wenn die Performance auch in Zukunft stimmt, damit er motiviert ist, dass der Übergang gut klappt, etc. pp. Ja, und wenn es halt krass nach oben geht, dann profitiert er davon, wenn es nach unten geht, verliert er halt einen Teil des Kaufpreises, so nach dem Motto. Und dann würde ich den Rest an Eigenkapital tatsächlich aufbringen, also 10-15% solltest du schon irgendwie haben, das sind bei einer Firma mit 1 Million EBIT, keine Ahnung, musst du schon irgendwie 200.000, 250.000, 500.000 irgendwie vielleicht aufbringen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, also sagen wir, selbst du bringst die Millionen an Eigenkapital auf, aber die kannst du raisen und die kannst du raisen von Investoren. Also wenn du das Target gefunden hast. Denn das nennt man Search Fund. Also es ist im Endeffekt, du sammelst einen Fonds, der dafür da ist, dass ein ambitionierter junger Mensch, der Business-Erfahrung vielleicht schon ein bisschen gesammelt hat aus ersten Jobs, dieses Geld nimmt, um eine Firma zu kaufen. Und dann hast du natürlich Investoren, dann gehören die nicht 100% daran, aber dann machst du halt irgendwie einen Deal mit deinen Investoren, dass dir, keine Ahnung, typische, also wenn du die Suche auch selbst finanzierst, es gibt unterschiedliche Search-Fund-Modelle. Es gibt Traditional Search, wo du vorher schon Geld raised, um überhaupt nach dem Unternehmen zu suchen, wo die Investoren, die dir ganz am Anfang Geld geben, viel mehr Equity bekommen. Oder du suchst halt selbst nach einem Deal und gehst halt voll ins Risiko und so weiter und so fort. Dann kannst du am Ende 60-70% des Equities behalten und deine Investoren kriegen halt 30-40% irgendwie dafür, dass sie quasi das Eigenkapital aufgebracht haben. Du investierst wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen Eigenkapital, einfach nur um zu zeigen, dass du auch Skin in the Game hast und so weiter und so fort. Aber das ist so ein bisschen das Kaufmodell. Und das kannst du mit 0 Cent, ist blöd, ja, würde ich nicht machen, aber das kannst du mit geringem Kapitaleinsatz entweder durch eine smarte Dealstruktur oder dafür Investoren zu suchen. Und das ist im Kommen. In den USA ist es eine riesen Industrie mittlerweile. Also diese, musst du bloß mal suchen nach ETA, also Entrepreneurship Through Acquisition, oder halt nach Search Funds oder whatever suchen. Gigantische Performance für Private Equity Investoren, also die halt sagen, hey, ich will nicht nur Angel Tickets machen und in Startups investieren, sondern in alte Businesses, die seit 30 Jahren Cashflows abwerfen. Da kann ich trotzdem schön in 5-6 Jahren irgendwie mal ein 2x, 3x, 4x machen, habe weniger Ausfallrisiko. Und ich muss nicht nur in den Gründer investieren, sondern ich habe vielleicht auch noch ein bisschen irgendwie solide Kennzahlen, wie attraktiv ist das Business. Und da kommt nämlich der zweite Punkt dazu und dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog. Du hast halt aktuell auch ein recht spannendes Marktumfeld, weil du, also der M&A-Markt ist aktuell nicht besonders rosig und es liegt daran, dass Zinsen erhöht wurden, Current Trading gleichzeitig abgeschmiert ist, etc. pp. Aber du hast in Deutschland einfach eine massive Nachfolgewelle. Also die KfW schätzt, dass du jedes Jahr, oder schätz mal selbst, was denkst du, wie viele Unternehmensnachfolgen gibt es jedes Jahr?
Also quasi absolute Zahl, ne? Also absolute Nummer, also nicht prozentual. Ich schätze mal, also wir haben, glaube ich, so rund 10.000 Neugründungen, wenn man sich quasi so die Interesse, also ich weiß nicht mehr, was da die Kategorisierung war, aber wenn es quasi so klassische Startups sind, sind es, glaube ich, 10.000. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass halt multipliziert irgendwie mit 5 oder sowas, weil es gibt ja mehr Reinigungsunternehmen, Hotels etc., also irgendwie so 50.000. Also ich glaube, es ist schon extrem viel, weil ich glaube, es passiert seltenst, dass Leute wirklich sagen, ich übernehme die Firma von meinen Eltern. Also ich glaube, der häufigere Fall ist wirklich, dass Leute sagen, okay, ich möchte das nicht machen, ich mache was ganz anderes.
Ich finde es schön, dass du das so ein bisschen Brain-Teaser McKinsey-Style hier beantwortet hast und mich auf deinem Gedankengewicht mitgenommen hast. Aber im Grunde genommen, also es ist schon mal gar nicht so schlecht, weil du hast dich jetzt darauf fokussiert, was sind wirklich externe Nachfolgen, also was wird verkauft. Ich kann dir die Gesamtzahlen nennen der Betriebe, die jedes Jahr übergeben werden, sowohl intern als auch extern. Und da rechnet die KfW etwa mit 200.000 pro Jahr.
Ach, okay.
Ist noch gar deutlich mehr. Wirklich ein Großteil davon wird auch extern geregelt. Oder ich weiß nicht, ob es ein Großteil, aber es ist eine recht große Zahl davon, wird extern geregelt. Weil es halt in der Firma keine Mitarbeiter gibt, die bereit sind, das unternehmerische Risiko auf sich zu nehmen, weil in der Familie keiner Bock hat, Papas alten Metallverarbeitungsbetrieb zu übernehmen. Und so weiter. Man muss jetzt auch dazu sagen, es sind nicht nur alles Reinigungen, sondern es ist auch die Bäckerei um die Ecke, das kann ein Gartenlandschaftsbauer sein, whatever. Da sind halt auch wirklich Kleinstbetriebe natürlich dabei. Aber du hast einfach extrem viele Leute, die vor der Entscheidung stehen, hey, ich habe keinen passenden Nachfolger und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache den Laden zu oder ich verkaufe ihn. Und viele Leute sagen, hey, selbst wenn ich nicht den allerbesten Preis bekomme, mein Lebenswerk wird in neue Hände gegeben. Ich krieg wenigstens ein bisschen Ruhestandgeld, so nach dem Motto. Und so weiter. Und deshalb sind die Konditionen, mit denen du kaufen kannst, die sind jetzt, also wie gesagt, mir geht es da nicht darum, dass irgendeine Seite übers Ohr gezogen wird, sondern oder übers Ohr gehauen wird, sondern es ist halt wirklich, alle Parteien freuen sich, weil der Verkäufer sagt, toll, mein Lebenswerk ist in guten Händen. Vielleicht kann ich da sogar noch 1-2 Jahre mitwirken, um das wirklich gut zu übergeben. Ich kriege gutes Geld dafür. Ich weiß, dass es fortgeführt wird. Der Käufer ermöglicht sich die Möglichkeit der Selbstständigkeit, macht einen okayen Preis oder einen guten Deal, weil er im Endeffekt halt es viele Opportunitäten im Markt gibt. Und irgendwie sind alle happy.
Für mein Verständnis, weil du gemeint hattest, für das Eigenkapital, was man selbst aufbringen muss, kann man auch wieder Geld raisen. Das heißt, es sind da ja wieder dann Investoren drin. Das heißt, das Geschäftsmodell zielt schon darauf ab, dass es irgendwann einen Exit gibt.
Ja und nein. aber gute Frage. Der Pitch ist schon vor Investoren so nach dem Motto, hey, guck mal, ich kaufe jetzt die Firma zu einem 4x-Multiple. Die werden wir in 6-7 Jahren verkaufen zu einem 8er-Multiple. Das sind meistens Corollos-Annahmen, so nach dem Motto, weil aber warum sollte es so eine krasse Multiple-Expansion geben? Aber kann sein. Wir werden die Margen total verbessern, schaffen die wenigsten. Und das Unternehmen wird deutlich schneller wachsen, als es bisher gemacht hat, schaffen auch die wenigsten. Aber das ist so quasi der Pitch, der dann angeführt wird. Und dann heißt es so, und guck mal, in 5-7 Jahren hast du deinen MOIC, also dein Multiple of Invested Capital, hast du hier irgendwie einen Vierer Return oder whatever. Und dann wird dir da irgendwie das Blau, solltest du nicht machen, du solltest nicht das Blau vom Himmel erzählen, aber der Pitch ist schon irgendwie in die Richtung, guck mal hier, Base Case, Bull Case, wie sieht das Exit-Szenario aus, etc. pp. Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn du in deinem Pitch-Deck schreibst, du verkaufst die Bude in 5 Jahren, wird es frühestens in 7 Jahren passieren. Weil sowas dauert einfach einen Augenblick und es dauert ein bisschen länger, als man häufig denkt. Es gibt aber viele Searcher, die halt sagen, nee, ich möchte dieses Unternehmen bis ans Ende meines Lebens führen. Da muss man gucken, ob man das mit Investoren bekommt. Viele Investoren, die in so klassische Search Funds investieren, die wollen das nicht. Also die wollen schon eher einen Exit haben und die sind dann raus. Es gibt aber auch welche, die sagen, alles klar, dann gibt es halt ab Jahr 5 Dividende und dann bin ich halt ein Eigentümer und habe da meine 2% an einem gut laufenden weiß ich nicht, Betrieb. und dann bin ich happy damit. Oder was man auch machen kann, um dieses Alignment of Interest hinzubekommen, ist so Put-Optionen zu vereinbaren. Also, dass du im Endeffekt sagst, hey, pass auf, wir nach 5 Jahren oder 7 Jahren hat der Investor die Möglichkeit, eine unabhängige dritte Partei zu beauftragen, die Company einmal zu bewerten. Und zu dem Preis der Firma die Anteile zurückzuverkaufen, die halt von der unabhängigen Partei, kannst du natürlich auch vorher regeln. Kannst sagen, ey, in 5 Jahren mit einem 6er EBITDA-Multiple kannst du verkaufen, wenn du möchtest, an die Firma zurück. Und dann hast du das Recht, aber nicht die Pflicht, das auszuüben. So hast du immer eine Möglichkeit, aus deinem Investment rauszukommen. Und die Firma quasi kauft dann diese Shares, sodass du faktisch nicht verwässerst, sondern halt, ne,
in die andere Richtung. 100% der Anteile.
Ich habe ein Buch über Aktien geschrieben, aber mir fehlt gerade der Begriff nicht Verwässerung, sondern ich werde es googeln nachher und reiße es danach.
Aber quasi, dass dir 100% der Anteile gehören.
Genau, irgendwann schon. Diese Option gibt's auch. Und wenn du zum Beispiel die Firma zu dem Zeitpunkt das nicht bezahlen kann, dann wird meistens eine Note geissued, dass halt quasi das ein Fremdkapitaltitel wird, der dann irgendwie mit Zinsen abbezahlt wird, etc. pp. Also auch diesen Weg.
Okay, spannend. Ich teile dir jetzt mal mein Bauchgefühl, was aber quasi überhaupt nicht datengetrieben ist. Und vielleicht spielt's ja sogar in die Hände mit Deal Circle. Mein Bauchgefühl wäre, wenn ich ein Startup von Grund auf aufbaue, dann weiß ich, dass ich das richtig sauber und ordentlich mache. Und dann weiß ich, dass ich mir die richtigen Leute reinhole. Und dann weiß ich, dass ich die richtigen Prozesse etabliere, dass die richtigen Tools am Start sind. Dass es quasi keine irgendwie versteckten, schmutzigen Ecken gibt, wo man eigentlich mal ganz dringend durchfegen müsste. Wenn ich mir jetzt ein bestehendes Unternehmen kaufe, auch gerade mit der Erfahrung, quasi in Unternehmen gewesen zu sein, wo man halt weiß, da gibt es auch einfach Ecken und Fälle und Sachen, wo es so ein bisschen stinkt, wo mal eine schlechte Entscheidung getroffen wurde und wo vielleicht einfach Personal zum Beispiel auch da ist, was gar nicht super offen dafür ist, dass die Firma jetzt digitalisiert und so weiter. Also quasi, das ist auf der einen Seite so eine Angst. Haben Leute in der Firma Bock auf die Veränderung, die man dann von außen reinpresst? Zweites Thema aber auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir einen Audit zutrauen würde. Also quasi wirklich... checke ich, sehe ich, bekomme ich wirklich realistisch mit, quasi wie es um die Firma wirklich steht. Oder gibt es da vielleicht irgendwo noch Verbindlichkeiten oder Ähnliches? Und ich meine, klar, ich kann so einen Audit vielleicht irgendwie abgeben, aber da hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen Schiss rund um das Thema Audit. Kannst du mir diese Sorgen nehmen?
Also ich kaufe schon mal die erste These nicht. Dein rosarotes Bild von ich habe eine Firma gegründet und ich weiß, dass alles sauber ist. Also viel Spaß bei der Gründung. Dass es rechtlich sauber ist, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Aber du von wegen hier alles richtige Entscheidungen getroffen, die richtigen Leute reingeholt. So funktioniert das Unternehmerdasein nicht. Ja. Ne? Also im Grunde genommen, du hirest Leute, die im Bewerbungsgespräch oder in deinen Assessment-Centern oder was auch immer du für einen Auswahlprozess hast, einfach genial wirken und dann stellst du halt einfach fest, das ist kein kultureller Fit da, die Personen haben Oversell, du persönlich kommst nicht klar mit der Autonomie, die du denen vielleicht einräumen musst, ihr habt unterschiedliche strategische Vorstellungen, dann machst du aber Zugeständnisse, um die Person vielleicht auch zu halten, bis du viel zu spät feststellst, alles passt einfach nicht und dann bist du schon 3 Meter in die falsche Richtung gelaufen. Bis du überhaupt die Konsequenz ziehst, die wiederum kostet dich einen Haufen Geld, du sagst, ja, aber ich muss ja eigentlich erstmal eine Alternative finden, dafür zu hiren, etc. pp. Du wirst auch nicht jedes Tech-Tool, was bei dir eingeführt wird, wird nicht über deinen Tisch laufen. Also zumindest nicht mehr ab einer gewissen Größe. Sondern im Grunde genommen musst du Strukturen und Prozesse etablieren, die, wo du hoffst, dass die Firma nicht behindern, aber auf der gleichen Seite auf das richtige Ziel einzahlen. Und das ist aber super schwierig. Das ist ganz viel auch Anpassungsgeschwindigkeit und Kulturpflege und die Leute, die vor 3 Jahren, also lies mal das Organisationsbuch von Reed Hastings über Netflix, wo er auch so ein bisschen schildert, hier den Keeper-Test von wegen, weil die evaluieren halt wirklich jedes Jahr irgendwie bis aufs Schärfste, ob die Leute, die letztes Jahr die richtigen für den Job waren, immer noch die richtigen Jobs, also gebe ich mir Mühe, diese Leute zu halten, weil selbst wenn jemand super guter Company-Builder ist, ist er vielleicht kein guter Executive, wenn die Firma irgendwann mal größer ist, etc. Du machst Fehler, weil du setzt auf den Tech-Stack und auf einmal kommt OpenAI raus und bringt da irgendwas Neues raus. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich kaufe schon alleine die These nicht, dass ich verstehe den Gedanken. Ne? Ja, den hatte ich vorher genauso. Aber es ist einfach viel, viel schmutziger, wenn du selbst baust. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, und du musst dich auch einfach damit, wenn du schnell sein möchtest, musst du dich damit auseinandersetzen, dass nicht zwangsläufig alles komplett nach deiner Pfeife tanzt und nicht jede Entscheidung auch rückblickend betrachtet für dich super sinnvoll ist. So, der zweite Punkt ist, was den Kauf angeht, da hast du, das Schöne ist, du siehst ja schon, wo überall falsch abgebogen wurde, vielleicht. Und du machst eine Due Diligence und dafür kannst du externe Parteien reinholen. Du kannst dich aber auch vertraglich dagegen absichern. Du kannst halt sagen, hey, unterschreib mir mal, dass ich alles gesehen habe, so nach dem Motto. Und wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass irgendeine Forderung noch offen ist, die ich bezahlen muss oder so, die ich jetzt einfach nicht gesehen habe, dann reduziert das den Kaufpreis. Also du kannst ja zum Beispiel auch Kaufpreiszahlungen gestückelt machen, dass du sagst, hey, du kriegst ein Viertel bei Schlüsselübergabe, kriegst das nächste Viertel. Also das ist dann faktisch wieder ein Verkäuferdarlehen. Aber da kannst du halt irgendwie auch gucken, so ein bisschen risk mitigated. Oder also dass du einfach gewisse Sachen hast, dass der Gründer oder die Gründerin, die dir das halt übergibt, nicht zwangsläufig dich bescheißen will. Und da würde ich jetzt mal ausgehen, dass das nicht der Top-Dings ist. Und natürlich musst du gucken, ob die Kultur sich darauf einstellt, dass du auch Dinge ändern möchtest. Und das ist natürlich eine andere Kompetenz, die du haben musst, als fürs Business Building, und auf die Menschen zugehen zu können. Aber das kannst du auch vorher evaluieren. Also du kannst mit denen sprechen, du kannst halt gucken. Und ich würde ohnehin nicht machen, hey, du hast einen Schlüssel, ich weiß alles besser als die Leute, die seit 20 Jahren das Unternehmen geführt haben. Sondern im Grunde würde ich halt machen, am besten ist es eigentlich, wenn du jemanden hast in der Firma, der schon ein bisschen senioriger dabei ist, der dir eigentlich das ganze Geschäft mit dem Verkäufer zeigen kann, dich halt da einarbeitet und du erstmal ein Jahr gar nichts machst, außer alles zu verstehen an dieser Firma. Und dann kannst du anfangen zu sagen, was passiert denn, wenn ich diesen Baustein rausnehme und den Baustein reintue? Und dann würde ich erstmal anfangen zu wechseln. Also ich würde nicht davon denken, so, ey, ich führe jetzt ein CRM ein und nächste Woche hat die Firma doppelt so hohe Margen. So funktioniert es halt in der Realität nicht. Und du musst ja halt im Klaren darüber sein, dass du eine andere Aufgabe vor dir hast. Ich glaube, die kann trotzdem super rewarding sein. Und die Sache, die du gerade auch geschildert hast, und so könnte man auch drauf blicken, einfach anders geframed. Hey, nicht jede Entscheidung in der 20-jährigen Historie hast du getroffen und da sind vielleicht ja auch ein paar falsche dabei. Ja, das ist ja das Geile. Weil wenn du die korrigierst und das wirklich Fehler waren, dann ist das die Wertsteigerung, die du erfährst. Genau diese low-hanging fruits, weil die vielleicht immer noch mit Papier und Post und hin und her und was weiß ich und kein ordentliches Rechnungssystem haben und whatever. Ey, wenn du dadurch super viel schneller skalieren kannst oder durch ein ordentliches Terminbuchungstool die Auslastung deiner Handwerker besser planen kannst und dadurch 30% mehr Umsatz machst, fein, ist doch geil. Also das ist eher eine Chance als ein Problem.
Ja, ich glaube, ich habe einfach an manchen Stellen Bock auf Geschwindigkeit und weiß, dass ich damit auch schon angeeckt bin. Und ich weiß, dass ich glaube, dass ich, oder nee, wobei anders formuliert, ich hätte Respekt vor den Investoren, denen ich versprochen habe, dass ich das Ding verachtfache innerhalb der nächsten 5 Jahre.
Genau, deshalb würde damit würde ich schon mal anfangen, dass ich einem Investor nicht verspreche, dass ich es verachtfache. Und die andere Frage halt, also da wieder zurück zu, das Problem ist, wenn du Investoren hast, dann bist du on the hook. Also es gibt Leute, die schlafen da auch ruhig, weil sie sagen, das ist doch nicht meine Kohle.
Ja.
Aber mein Naturell ist halt einfach so, hey, wenn ich Geld von irgendjemandem annehme, dann ist es für mich fast schlimmer, wenn ich dieses Geld verliere, als wenn ich mein eigenes verliere. Ja, einfach, weil ich sage, so, das,
100%,
das ist einfach so eine Moralvorstellung bei mir, keine Ahnung. Und das hast du beim Startup ja genauso. Also, sorry, du raised da Geld, was du in Marketing stecken willst, wo du überhaupt nicht weißt, ob das konvertiert. Und du, all diese Hebel, die musst du ja auch erst herausfinden. Du kannst der beste Marketing-Executive schlechthin sein, aber trotzdem, weißt du, wie viel Trial and Error und Measurement da auch stattfindet und Rahmenbedingungen ändern sich auch. Die Kacks auf Facebook sind nicht mehr die gleichen, wie sie es vor 5 Jahren waren. Und du kannst heutzutage nicht mehr so einfach eine Influencer-Brand hochziehen oder Influencer-Marketing, wobei das wahrscheinlich immer noch Hardcore-Underpriced ist. Und diese Marktgegebenheiten variieren ständig. Und du kannst als, wenn du Startup-Money einsammelst, riskierst du das Investorengeld zu verlieren. Und wenn du bei einem Unternehmenskauf Investoren-Money einsammelst, riskierst du das genauso. Ich würde fast verargumentieren, dass ich sage, naja, du argumentierst, das wurde vielleicht schlecht gemanagt und trotzdem hat das Unternehmen über 20, 30 Jahre
abgeworfen.
Da würde ich ja, und die Bank ist auch bereit, dir dafür Geld zu geben, dass sie beim Startup häufig nicht macht. Also das sollte dir so ein bisschen was über das Risikoprofil sagen.
Ja, vielleicht Querverweis an der Stelle auf die Folge, wo es quasi eine sehr erfolgreiche Übergabe gab und finde ich auch super schöne Folge geworden mit Paul Kündiger, Deine Stadt klebt. Der hat Aufkleber produziert und dann immer mehr Aufkleber produziert und dann war er irgendwann der Erste, der vegane Aufkleber produziert hat und dann hat er irgendwann eine bestehende große Druckerei in Berlin übernommen mit genau den Strukturen, die du hier gerade erklärt hast und hat, glaube ich, eine sehr schöne Unternehmung quasi so weitergeführt, dass sie im digitalen Zeitalter eben ihre Daseinsberechtigung hat, also hat quasi die Auftragsannahme modernisiert, hat vielleicht ein paar neue Produkte eingeführt, wie vegane Aufkleber und an und für sich aber dieses bestehende Unternehmen mit den Angestellten, mit den Maschinen und so weiter einfach schön weitergeführt.
Ja, und das ist doch geil. Spannend. Also ja, da geht mir richtig das Herz auf, wenn ich sowas höre, dass die Leute halt auch mal so ein bisschen aus ihrer, also ich meine, nichts gegen die Startup-Bubble und ich finde das auch total cool, irgendwie auf irgendeiner Rooftop-Bar mit irgendjemandem Gin Basils zu schlürfen, um mich darüber auszulassen, wie kompliziert gerade alles ist oder wie toll doch alles ist, etc. Das ist ja auch alles schön. Aber es ist auch mal schön, aus dieser Bubble rauszukommen und zu sagen, hey, irgendwie mit echten Menschen echte Produkte zu bauen. Das machen Startups natürlich auch so, weißt du, aber man verliert da halt manchmal auch so ein bisschen den Blick dafür, dass Deutschland halt im Endeffekt das Land des Mittelstandes ist und wir irgendwo in der tiefsten Walachei irgendeinen Weltmarktführer für irgendwelche Ohrringe sitzen haben, die in Raketen verbaut werden. Keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie cool. Und dann halt, wer Bock hat, sich da so ein bisschen die Hände schmutzig zu machen und halt Unternehmer zu sein. Ich glaube, es ist einfach eine super challenging, du weißt, was ich meine, herausfordernde Erfahrung. Und ich glaube, man lernt dann halt auch einfach viel. Wenn du dann auf einmal irgendwie mit so einem Druckermeister, der seit, weiß ich nicht, 50 Jahren diesen Job macht, dann irgendwie erzählt und du dich für sein Handwerk interessierst und ihr euch gemeinsam überlegt, wie man das Ganze noch effizienter gestalten kann. Er von dir lernt, du von ihm lernst, ist doch cool.
Ja, auch der Paul hatte richtig coole Geschichten zu erzählen, weil es ist ja nice quasi, dass das weitergeführt wird, dass der Druckermeister weiß, okay, ey, mein Job ist in dem Sinne derselbe, ich druck halt weiterhin Sachen, nur dass ich jetzt halt irgendwie eine PDF, die jemand übers Internet hochgeladen hat, quasi bekomme und dadurch die Aufträge sauber reinkommen. War eine sehr, sehr schöne Geschichte und interessant, dass du sagst, Hände schmutzig machen. Ich habe oft so einen ein Kulturclash zwischen dem Saarland, wo ich groß geworden bin, wo ich halt wirklich sagen würde, da gibt es halt extrem fleißige Menschen, die sich halt wirklich einfach nicht dazu zu schade sind, Dinge anzupacken und halt auch Dinge anzupacken, die nicht glamourös sind. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast mit Berlin, fühle ich auch. Also genieße ich dann auch sehr auf einer Rooftop-Bar. Habe aber schon manchmal das Gefühl, dass hier so, ja, das ist unter meiner Würde quasi dieses Setting da ist, wo ich mir so denke, so, nee, Digi, also wäre schon auch nice, wenn du halt was Geiles aufbaust, was die Welt besser macht.
Aber das ist halt, ich glaube, das ist, keine Ahnung, ich bin jetzt 31 Jahre alt und irgendwie so ein alter Mann, aber im Grunde genommen, ich war wirklich, wo ich frisch angefangen habe zu studieren, war ich auch voll auf dem so Asset Light und nur Tech und was weiß ich, weil es klang so nahbar und Programmieren lernen klingt irgendwie umsetzbar. Und da brauchst du, hat man früher immer noch gedacht, brauchst du ja wenig Kapital, weil Facebook es irgendwie geschafft hat, ohne Marketing-Spend eine Milliardenfirma zu werden. Fakt ist aber halt, dass einfach ein Großteil der Venture-Kohle aktuell nicht in Produktentwicklung, sondern in Marketing fließt. Und das ist halt einfach trotzdem auch bei Tech-Produkten wahnsinnig kapitalintensiv. Und du hast da im Zweifel, rennst du da irgendwas hinterher, was nicht zwangsläufig da ist, während das halt auch sehr befriedigend sein kann, mit echten Produkten zu arbeiten, irgendwie. Es ist nicht immer ein Nachteil, eine Fabrik zu haben, sondern das kann auch ein Mode sein, weil Leute sagen, boah, ich muss jetzt mal Maschinen anschaffen, um in deinen Markt einzutreten. So, weißt du, was ich meine? Und diese Kapitalintensität, die und Produkt-Know-how, was du vielleicht über 20 Jahre perfektioniert hast, das kann genauso spannend sein. Aber ich musste erst über 30 werden, oder keine Ahnung, der Prozess hat ein bisschen früher bei mir angefangen, aber eben dieses von wegen, oh, ich will jung, hip, digital und ich will den nächsten heißen Scheiß und ich will das nächste Snapchat gründen. Da bin ich auch lange mit dieser Idee schwanger gegangen. Bis ich jetzt quasi in diesem einfach wirklich traditionelles Unternehmertum auch was abgewinnen kann. Das hat einfach gedauert. Und ich glaube, also es wird Leute geben, die das nie ablegen werden. Und das ist auch total fein. Also gerade, wir müssen auch viel mehr in Digitalisierung als Deutschland. So, ne? Ich glaube, wir brauchen viel mehr tech-minded People, die Tech-Businesses hier aufbauen. Und es ist irgendwie schade, dass alles bei Google und Facebook und jetzt OpenAI liegt und Aleph Alpha irgendwie da aktuell sehr hier weit hinten anzustehen scheint, ohne dass ich da irgendwelche Einblicke hätte. Aber es muss mehr Innovation auch in dieser Richtung kommen. Und deshalb braucht es auch diese Leute, die sagen, digital first. ich will halt nur damit sagen, es gibt ganz, ganz tolles Real-Meme von so einem Typen, ich glaube, Nordwolle hat er gegründet.
Ah, ja, ja.
Der so ausrastet und sagt halt, ey, ja, ja, wir können nicht alle in Berlin mit unserem Chai-Latte und in einer Online-Café sitzen und die nächste Dating-App erfinden. So.
Ja, ja, ja.
Wenn ein paar von uns können das tun, und das ist auch wichtig, bei der Dating-App kann man jetzt überstreiten, aber dass wir halt digitaltechnisch da auch weiter vorankommen. Aber es ist überhaupt nichts falsch daran, auch andere, also links und rechts ein bisschen zu schauen.
Ja, ja, und er sagt ja auch, also und es muss auch einfach ein paar Menschen geben, die sich die Hände schmutzig machen, die was anpacken und die auch wirklich irgendwie Dinge von A nach B bewegen. Ich weiß nicht mehr, wie exakt der Wortlaut ist, aber
ja,
ich liebe dieses Zitat. Ich find's auch herausragend. Ja, und was mir halt jetzt gerade auffällt, ist, also so, ich glaube, mir macht auch einfach Programmieren Spaß und ich fühle mich sehr wohl in dieser Tech-Bubble. Aber für mich war auch bisher immer so die Denke, naja, das ist halt realistisch erreichbar. Also ich kann halt, wenn ich gut im Programmieren bin und wenn ich irgendwie da Bock habe, ein cooles Team aufzubauen, ich kann halt realistisch mit relativ wenig Eigenkapital, also jetzt selbst ohne 800.000 Euro an der Seite zu haben, kann ich da was Cooles aufbauen. So, weil ich keine Fabriken irgendwie mir ranholen muss. Und den Weg, den du da jetzt aufzeichnest, der war mir so in der Form gar nicht bekannt, dass ich theoretisch eine Firma übernehmen kann, die mehrere Millionen wert ist, die Fabrikhallen hat, die Gerätschaften hat, etc. Das ist für mich irgendwie nicht intuitiv da gewesen. Ja.
Freut mich, dass das da in der Hinsicht das ein bisschen erweitern konnte.
Willst du noch kurz pitchen, was ihr bei Deal Circle macht? Ich sehe auf eurer Seite, dass ihr quasi auftretet, einmal für Käufer, aber auch für Verkaufsberater. Das heißt, ihr bespielt vermutlich zwei Zielgruppen. Was ist eure Dienstleistung?
Also man muss da auch ein bisschen zwei Dinge unterscheiden. Also Deal Circle eigentlich, weil ich mache quasi nicht direkt Deal Circle. Und das ist im Endeffekt das, was jetzt so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Aber ich fange vielleicht einmal kurz vorne an und ich versuche das auch kurz und schmerzlos zu machen. Also im Grunde genommen, Deal Circle wurde vor, lass mich lügen, ich glaube, sie werden mich hauen, wenn sie wissen, dass ich nicht ganz gut starten kann, von Kai und Greg vor 5-6 Jahren gegründet. Mit der Idee, M&A-Beratern dabei zu helfen, Käufer für ihre mandatierten Unternehmen zu finden. Läuft im Endeffekt so, dass ein Verkaufsberater sagt, hey, ich bin hier mit folgendem Projekt beauftragt worden und ich brauche eine Liste von potenziellen Käufern. Und das funktioniert so, dass dann Deal Circle eine Datenbank mit proprietären Matching-Algorithmen gebaut hat, wo sie im Endeffekt dieses Projekt dann eingeben können und dann sucht die Datenbank im ersten Schritt recht automatisiert potenzielle Käufer raus. Das können Finanzinvestoren, also klassische Private-Equity-Leute sein. Das können Privatpersonen sein, so wie du und ich. Das können aber auch Strategen sein, wo man halt sagt, naja, okay, es passt vielleicht, dass, weiß ich nicht, Bayer das nächste Medikamentenhersteller kaufen will oder die nächste Zahnpastamarke oder whatever. Und diese Liste wird dann erstellt und dann guckt nochmal manuell ein Analyst drüber, macht halt so ein Quality Review, ergänzt vielleicht Informationen, die so aus dem System noch nicht perfekt rausgekommen sind und so weiter. Und dann kriegt der M&A-Berater diese Liste zur Freigabe. Und dann kann er quasi aussuchen, finde ich spannend, finde ich nicht spannend, finde ich nicht spannend. So, und dann gibt er quasi diese Leads frei und dann hat wieder Deal Circle sehr automatisierten Anspracheprozess, weil viele Käufer sich halt in eine Art Datenbank eintragen haben lassen. Oder wir gehen halt auch aktiv auf Leute zu, die noch nicht in der Datenbank drin sind und sagen, hey, auf eine anonymisierte Art und Weise, wir haben ja folgendes Projekt, da steht denn jetzt nicht drin, wie die Firma heißt, sondern nur so die Eckdaten, was die Firma so grob macht und so weiter. Ist das nicht eine spannende M&A-Möglichkeit für dich? Und dann kann der Käufer ja oder nein sagen. Wenn er nein sagt, no hard feelings. Wenn er ja sagt, dann sagen wir, alles klar. Wir würden dich dann vermitteln, einmal an den M&A-Berater. Aber für den Fall, dass du den Deal wirklich machst, hätten wir gerne 2% als Vermittlungsgebühr vom Transaktionsvolumen. Heißt, wenn du einen 100-Millionen-Deal vermittelst, kriegst du 2 Millionen. Das klingt erstmal ganz viel, sind nur leider keine 100-Millionen-Deals, sondern wir sind so im Small- und Mid-Cap-Bereich und den definieren wir anders als eigentlich M&A-Berater das machen, aber Deal-Größenordnung sind so 2 bis 50 Millionen Deals jeweils. Und dann kriegst du halt 2%, wenn dein Käufer den Deal macht. Als Transaktion. Also so wird monetarisiert. Hat viele Vorteile, weil es hohe Tickets sind, hat ein paar Nachteile, weil du recht lange warten musst. Also du erstellst heute die Liste, machst die Marktansprache und bis der Prozess überhaupt durch ist und du weißt, ob du Geld verdienst mit dem Projekt, vergehen halt 9 bis 12 Monate. Und da ist halt einfach die Idee, das möglichst skalierbar zu machen. Also Deerzirkel macht so roundabout, ich glaube, dieses Jahr müssten es um die 1500 Projekte sein, die wir mitbegleitet haben, für die wir die Marktansprache gemacht haben. Und das ist dann halt so ein bisschen die Value Proposition gewesen.
Aber 1500 Projekte, von denen dann wie viele konvertieren oder von denen dann wie viele eure Käufer quasi wirklich dann Geld reinstecken?
Ich muss mal gucken. Ich glaube, offiziell kommunizieren wir die Closing Rates nicht.
Okay.
Aber es sind, ich sag mal so, es ist ein niedriger zweistelliger Prozentbereich, kannst du rechnen. So viel, viel höher. Müsste gleich selbst mal nachgucken. Also so ganz, ganz genau, weil die Verantwortung liegt wiederum bei Kai primär. Okay. Der könnte jetzt wahrscheinlich auf die Nachkommastelle genau.
Aber reicht, dann haben wir eine Größenordnung.
Genau. Die variiert natürlich auch sehr stark von der Projektgröße. Also, und du hast auch, gut, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Im Grunde genommen, das ist so ein bisschen das Deal-Circle-Modell als solches. Das heißt, der Berater kommt zu Deal-Circle, Deal-Circle hilft bei der Liste, macht die Ansprache, vermittelt. Und im Erfolgsfall verdienen sie mit. Und Deerzirkel hat aber nebenbei schon immer auch eine Plattform gehabt. Weil das Problem ist ja jetzt, für dich als Käufer, du hast aktuell, kannst du dich natürlich bei Deerzirkel eintragen lassen, aber du musst hoffen, dass du angesprochen wirst. Also dass quasi der Verkaufsberater sagt, okay, das ist ein spannender Käufer, den will ich haben. Und es gibt halt natürlich auch noch den umgekehrten Case. Du bist jetzt, ich habe dich gerade so ein bisschen versucht, heiß zu machen, ey, kauft auch ein Unternehmen. Ja, wie fange ich damit überhaupt an? Du kannst jetzt natürlich anfangen, irgendwie jeden M&A-Berater abzutelefonieren und zu sagen, hey, schieß mal los, was hast du so für Dealflow? Aber du brauchst halt irgendwie auch irgendwo einen Ort, wo du suchen musst. Und Deerzirkel hat da schon eine Plattform gehabt, die aber relativ im Endeffekt nur eine ganz einfache Listing-Seite bisher immer gewesen. Und da war immer auch sehr wenig Effort drin, weil Kai und Greg natürlich primär das Kerngeschäft von Deerzirkel skaliert haben. Und dann habe ich die beiden halt mehr oder weniger vor 1,5 Jahren kennengelernt, bin 1-2 Mal zu häufig mit denen essen gegangen. Und dann haben die quasi gesagt, hey, du pass auf, wir haben da diese Plattform und eigentlich würden wir die ganz gerne komplett neu aufsetzen. Wir würden gerne das einmal richtig ordentlich machen, dass das ein ordentliches Zuhause für Käufer ist, dass die halt wirklich geile Deals da finden für die Verkaufsberater, trotzdem maximale Privacy, ja, also dass die trotzdem immer noch auswählen können, wer wie wo was sehen kann, integrierte NDA-Features, all diesen ganzen Kram, also da halt wirklich so ein nicht Projektmanagement-Tool, das wäre noch zu weit gegriffen, aber halt ein gutes Matchmaking-Tool, wo Käufer dann halt auch spannende Deals finden können. Und da habe ich dann vor einem Jahr angefangen, das zu bauen, was auch unter einer neuen Brand jetzt gerade live geht. Also wir sind wann kommt die Podcast-Folge hier raus? Weißt du das schon?
Ich habe, glaube ich, 15 Folgen in der Pipeline. Das heißt vermutlich Anfang Oktober, wenn es gut läuft, wenn ich alles pünktlich veröffentliche.
Okay.
Kann auch Ende des Jahres sein. Ja,
das ist ja super. Okay, dann droppe ich jetzt mal schon an der Stelle den Namen, weil wir jetzt, wo wir aufnehmen, sind wir gerade noch in so einer Closed Beta Lounge halt, weil wir gerade mit ein paar Pilotkunden die Sache austesten. Im Grunde genommen heißt die ganze Nummer Amber, also Amber bei Deerzirkel, was abgeleitet ist vom Bernstein. Und da ist es eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, weil wir wollten es vorher eigentlich Flint nennen, weil vom Flintstone, also quasi dem Feuerstein,
überspringt
und so weiter, hat sich herausgestellt, dass es markenrechtlich nicht ganz so einfach war. Und dann haben wir einfach den Feuerstein gegen den Bernstein ausgetauscht. Mal gucken, wie das ankommt. Aber wir sind eigentlich alle sehr, sehr happy mit der Brand. Und dadurch, dass es halt so ein kleines bisschen andere Zielgruppe auch ist, ne? Also du hast ja bei Deerzirkel eher den Verkäufer, der adressiert wird. Bei Amber adressieren wir dann mehr den Käufer. Ist im Endeffekt gehört zu Deerzirkel, ist die alte Deerzirkel-Plattform nur halt grundsätzlich überarbeitet. Also ganz, ganz neuer Look and Feel. Und ja.
Und warum hast du, also du hast ja lange gar nicht quasi kundgetan, wo du da gerade bist. Jetzt steht da immer noch Co-Founder in Stealth-Mode. Warum warum war es dir wichtig, das ein bisschen zu verschleiern? Noah hat auch ganz, ganz geheimnistisch getan und gemeint, ja, das ist cool, was da kommt. Lad den Flo mal ein. Aber ich kann dir noch nicht sagen, was, das sagt er dir dann. Warum war deine Präferenz quasi, das im Self-Mode zu machen?
Wo ich diese ganze Sache announced habe, ja, da haben ein paar Leute auf meinem LinkedIn auch schon kommentiert, ist das eigentlich noch Stealth? Also es war ja schon relativ klar, in welche Richtung es gehen wird. Und wenn wir jetzt im privaten Gespräch waren, dann habe ich quasi auch den Leuten eigentlich gesagt, woran ich arbeite. So zumindest mal ganz grob umrissen. Ich bin allerdings eher so selbst ein Fan davon gewesen, jetzt öffentlich wirksam groß Werbung zu machen und du kriegst nichts mit davon, so, also beziehungsweise du kannst nirgendwo hingehen und kriegst irgendwas angezeigt und was weiß ich. Das erschien mir erstmal nicht der große Weg, da irgendwie die große Werbetrommel zu rühren. Und im Endeffekt, also ich habe dir ja gerade erzählt, dass wir auch nochmal rebranden mussten. Das ist halt, also dann schreibe ich da auf einmal Flint rein und dann schreibe ich ein paar Tage später Amber rein und aber immer noch ist ja auch scheiße. So, und jetzt ist es halt eher, wenn die Folge draußen ist, dann wird es auf meinem LinkedIn-Profil auch schon aktualisiert sein. Nice. Jetzt ist es halt einfach so, die Leute wussten, ich habe was gemacht, also für die das interessiert hat. Ich baue da an was. Die Leute, die irgendwie nah an meinem Netzwerk waren, die wussten auch, woran ich baue. Und so die breite Öffentlichkeit, ich bin für jedes Feedback, für jeden Input dankbar. Aber da habe ich jetzt einfach wenig Wert drin erkannt, weil auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das LinkedIn geändert habe, hatten wir auch noch keinen Namen. Also, was schreibst du denn dann? Konnte ich nur Stealth Venture schreiben. Ja, und wenn du auch meinen LinkedIn-Account anguckst, dann ist er jetzt nicht so unfassbar für Action, was ich mir groß vorgenommen habe als Vorsatz, dass ich das ändern werde. Bisher war da wenig Action drauf. Und das.
Warum hast du dir groß vorgenommen, LinkedIn aktiv zu betreiben?
Naja, zum Beispiel, also ich glaube halt einfach, dass bei LinkedIn, es ist halt schon ein gutes Networking-Tool. Und Noah macht ja da auch so zum Beispiel seine Aktien-Stories, finde ich sehr gelungen, weil viel ist auf LinkedIn, ist nicht mein Lieblingsnetzwerk, weil es viel Selbstbeweihräucherung ist und man feiert halt so halt auch total triviale Alltagserkenntnisse und das ist irgendwie nicht so mein Ding. Trotzdem glaube ich, ist es eine Plattform, die aktuell unfassbar viel Reichweite gibt, organisch. Also wenn du da jetzt postest, kriegst du halt extrem viel Engagement und Reichweite auf Post, was du auf Facebook, Twitter und was weiß ich halt nicht mehr so einfach bekommst. Und Nummer zwei, die Tatsache, dass du als irgendwie Unternehmer, unternehmungslustiger junger Mensch, halt noch nie davon gehört hast, dass man Unternehmen auch kaufen kann, was für mich aus zweierlei Perspektive traurig ist, weil das im Endeffekt künftig mein Brot- und Buttergeschäft ist. Deshalb will ich, dass Leute Unternehmen kaufen. Aber Nummer zwei natürlich auch, weil ich es aus den ganzen gesellschaftlichen Perspektiven, die wir gerade auch besprochen haben, irgendwie, sonst muss ein Unternehmen seine Pforten schließen, etc. pp. Es müssen einfach mehr Leute erfahren. Und ich glaube, die Idee muss halt sein, dass ich nicht erzähle den Leuten jeden Tag, hey, mach das mal, ist eine coole Nummer, sondern ich will halt Success Cases auch zeigen. Ich will halt Leute, wirklich, wir haben auf der OMR letztes Jahr eine Masterclass gehalten, wo wir dann halt auch einen MBI, also Management Buy-In Guy, da mit hatten, der sowas mal durchgemacht hat und der seine eigenen Erfahrungen geteilt hat. Das ist super spannend. Der hat so ein IT-System ausgekauft. Talk ist übrigens auch öffentlich, also kannst du ja auf YouTube angucken, wenn du möchtest. Und sowas halt einfach mal zu teilen. Und ich glaube, da ist LinkedIn ein guter Kanal. Und das möchte ich dann künftig, wenn wir da halt auch mehr machen, aus zweierlei Perspektive. Erstens dieser gesellschaftliche Anspruch, aber Nummer zwei ist natürlich auch ein Marketingkanal für uns.
Also, wie gesagt, ich habe viele Sachen, die wir heute besprochen haben, noch nie gehört oder quasi vieles davon schon mal so ungefähr gehört, aber viel jetzt lernen können. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn du sinnvollen Content machst, weil ich mag LinkedIn eigentlich ganz gerne. Ich finde es nur genau das, was du eigentlich gesagt hast. Es ist so dolle random. Also sollte ich eigentlich nicht sagen, aber viele Leute, die zwar in meinem Netzwerk drin sind, aber die ich halt gemutet habe, weil dieses, meine Katze ist gestern gestorben, das habe ich für Produktmanagement daraus gelernt. Das ist so wahnsinnig wahllos und oft halt auch, also ganz unangenehm cringe. Also so das, ja. Komisches Netzwerk auf jeden Fall. Aber sowas würde ich mir halt wirklich gerne angucken, weil ich finde es spannend. Erstens, wie baue ich ein Startup auf? Aber das war jetzt auch super, super hilfreich, mal zu einen Einblick zu bekommen, wie übernehme ich denn eine Firma? Und war für mich, glaube ich, auch einfach was, womit ich mich nicht beschäftigt habe, weil ich halt dachte, naja, da brauchst du ja Geld, um das zu kaufen. Und das Geld habe ich ja nicht. Und ich will eigentlich auch jetzt nicht irgendwie das Haus meiner Eltern da jetzt als Sicherheit angeben. Ja, cool. Ich liebe diese Podcast-Folge. Ich fand sie richtig cool. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, ich habe zu danken, dass du mir hier die Bühne gegeben hast. Das war auch ein Fest für mich. Und
großes Danke fürs Zuhören, großes Danke fürs Verständnis. Ich gebe mein Bestes, dass das hier besser wird. Und wir mit den aufgezeichneten Folgen live gehen und dann irgendwann auch wieder mit neuen Folgen reinstarten. Gerne rein abonnieren, gerne den Podcast teilen und ansonsten euch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.